bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 62 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo, a.k.a. Mr. Eule and the Big Steppers. Heute mit meinem Bruder Flori OVO.
Was geht, Leute? Ich freue mich extrem, dabei zu sein.
Ich konnte mir keinen besseren Gast für diese Folge vorstellen, denn wir sprechen über den, ja, selbsternannten und von der Crowd ernannten Messias.
Der Savior.
Der Savior des amerikanischen Rap-Games, natürlich Mr. Kendrick Lamar, der nach 5 Jahren Schaffenspause, 5 Jahren Albumpause, zurückkommt mit seinem neuen Werk Mr. Morale and the Big Steppers. Ein Doppelalbum, das heiß erwartet wurde. Die letzten 1-2 Monate waren crazy, was den Hype anging, was die Diskussion anging. Es gab ja noch die Website, diese PG Lang Website, ja, wo er immer wieder Sachen geleakt hat.
Da wurde geteasert und 5 Jahre ist schon eine extrem lange Zeit in dem heutigen Zyklus, wenn man schaut, wie Künstler Alben releasen, und da hat sich Kendrick wirklich eine Weile rausgenommen und ist mit zu einem der most anticipated Albums angestiegen, was man so in letzter Zeit hatte.
Damn war das letzte Album, das kam Damn 2017, ich glaube im April oder
14.
so.
14. April, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben.
An dieser Stelle, ne, ich will nicht zu viel leaken, aber das ist auch Geburtstag vom Homie Martez, der 14. April, also 5 Jahre, du hast recht, das ist Riesenzeit. Es ist auch ein besonderes Album, nicht nur, weil einfach Kendrick zurück ist, sondern weil es auch das letzte Album ist, das er über TDE released.
Die neuen Releases alle nur noch über sein eigenes Label PG Lang, was er ja mit seinem Manager und Producer Dave Free gegründet hat, wo er auch Baby Keem seine Musik zum Beispiel
ganz genau vertreibt, seinen Cousin. Baby Keem Album kam letztes Jahr,
ne? Letztes Jahr, The Melodic Blue.
Da hatten viele mir, tatsächlich 3-4 Leute mir geschrieben, ob ich das reviewen würde. Ist ein interessanter Künstler, aber hat mich nicht so gecatcht.
Hat dich noch nicht gecatcht?
Okay, just say you're not ready. Okay, okay, coming in heavy. Okay, they ain't in shape, I'm petty. Okay, 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 W-O-E-N.
Hat mich noch nicht so gecatcht. Ich habe noch nicht so diesen Hype verstanden, den der Gute in Amerika hatte. Er hatte schon
ja,
so.
Ja, der hat einen Grammy gewonnen, der Gute. Natürlich mit Beteiligung auch, ne, von Kendrick für Family Ties, für die Single.
Der Song war auch nicht so meins.
War nicht so deins. Ich fand den eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich lag es auch daran, dass man endlich mal wieder einen neuen Kendrick-Verse gehört hat nach Ewigkeiten. Aber ja, ich konnte dem Album schon ein bisschen was abgewinnen. Ich fand es nice, dass er selber ja auch sehr viel selbst produziert. Er ist ja sogar auch an dem neuen Album mit Kendrick hier mit in der Produktion beteiligt.
Talentierte Familie des Todes.
Waren sehr nice Songs auf dem Ding. Aber ja, jetzt werden wir sehen, wie seine Karriere voranschreitet. Ich denke mal, Potenzial ist da. Der Junge ist, glaube ich, erst 21 Jahre. Also,
ja, also
da kann schon noch was kommen. Der ist noch nicht in seinem Full Potential auf jeden Fall.
Es gab auf jeden Fall Songs, die sehr, sehr interessant sind. Ich finde auch jetzt auch rückblickend einfach, das hat man in den letzten 5 Jahren gemerkt, wo eben Kendrick nicht released hat. Ich finde, es wird ja immer so gesagt, Kendrick hätte nicht so viele Leute inspiriert. Ich meine, klar, jetzt so im Vergleich zu einem Kanye oder so. Ich meine, einfach in dem Einfluss. Mhm. Ich finde, dass er schon einen großen musikalischen Einfluss hat.
Extrem.
Vielleicht nicht, wie Leute rappen, aber einfach, wie sie ihre Alben gestalten und auf welche Sounds sie zugreifen. Ich meine, ich habe letztens ganz kurz über das neue Denzel Curry-Album gesprochen. Und ich finde, all diese Leute, die in dieser Richtung Musik machen, ich finde schon, dass Kendrick gewisserweise eine Tür aufgestoßen
alle,
hat.
Alle, die irgendwie was zu erzählen haben und von der Seele loswerden wollen.
Naja, weil ich finde auch in ihrer Beat-Auswahl und in der Art, wie sie rappen, ich höre da trotzdem immer so einen Kendrick-Einfluss raus.
Auf jeden Fall. Also, es ist vielleicht nicht so offensichtlich wie jetzt bei einem Drake oder bei einem Future, die ihre Copycats rumlaufen haben, die wirklich fast 1:1 dann genauso klingen wie ihre Vorbilder. Das hast du bei Kendrick vielleicht nicht, aber er inspiriert die Rapper ja auch, sie selbst zu sein, so ein bisschen. Aber Einfluss hat der gute Mann auf jeden Fall, das kann man nicht bestreiten.
Bevor wir über das Album sprechen, was extrem interessant geworden ist, aber dazu kommen wir noch, ich will dich nochmal erklären, eigentlich bist du nicht nur Kendrick Lamar Connoisseur, du bist ja schon der Superfan.
Ich bin so ein kleiner Stan auf jeden Fall.
Du bist der Kendrick Stan.
So 2012, Good Kid, Mad City hat mich halt damals schon so krass gepackt. Und ich habe ja auch erst recht spät angefangen, wirklich aktiv Hip-Hop zu hören, so mit 16 Jahren. 2010 und 2012 war das dann schon eines der ersten Releases, so abgesehen von Take Care natürlich von Drake, was mich bis heute extrem begleitet und was ich zum wahrscheinlich meinen All-Time-Lieblingsalben zähle.
Ich bin dahingegen ein bisschen, nicht krass, aber ich bin dahingegen der Gegenpol. Ich finde, ich weiß nicht, ob ich Kendrick in meine Top 5 nehmen würde. Ich war sehr lange Zeit ich will nicht sagen enttäuscht, aber gelangweilt von Kendrick in den letzten Jahren. Ich meine, gut, er hat nicht viel gelesen,
da kam's auch nicht.
Aber ich meinte ihn generell in der Diskussion über Kendrick und wie sein Mythos geschaffen wurde. Und das hat mich sogar auch in dem Hype um das neue Album sehr genervt, wo ich schon dachte, hoffentlich beeinflusst mich das nicht, wie ich das Album finde. Wenn ich dann bei Podcasts, egal ob in Amerika oder in Deutschland, wenn das dann so ein bisschen, hier der Rap-Gott ist zurück. Und mich hat es irgendwie schon gestört, dass die Leute dann das neue Album als Classic erklären, bevor überhaupt noch ein Ton an Musik angespielt wurde.
Ich gehöre dann nicht dazu.
Ja. Und ich fand irgendwie, all das hat mich irgendwie Kendrick nicht feiern lassen.
Kannst verstehen, wenn er so ein bisschen als überlebensgroß dargestellt wird, das ist dann einfach schwierig.
Und ich fand auch, also erstens, und ich habe auch wirklich immer mehr Probleme gehabt, mit Kendrick zu connecten. Musikalisch als auch
thematisch ist halt auch so eine Sache. To Pimp a Butterfly, so.
Natürlich, ne, ist klar. Ich finde, das ist dann halt auch, was soll ich so als
White Boy,
als weißer Cis-Mann, ne? Nee, was soll ich dann auch so als Ossi-White Boy dann zu über Polizeigewalt in Amerika sagen?
War schwer zu relaten
unter denen Schwarze leiden. Das ist natürlich interessant, aber generell im musikalischen Paket, ich hatte das Gefühl, dass Kendrick sich zwar weiterentwickelt, macht er immer, vielleicht auch so radikal wie wenige.
Ja, das kann man mal außen vor gelassen. Das kann man festhalten. So kein Album klingt wie das andere.
Aber ich wollte einfach nur eine andere Art von Veränderung. Und er hat sich halt, Kendrick ist Kendrick, er macht das, worauf er Lust hat, natürlich.
Das sowieso.
Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt von einem Good Kid, Mad City, was für mich auch ein Meisterwerk ist, das sage ich vorweg, ja, ein geniales Album. Er hat sich für mich immer in, ich will nicht sagen, schlechtere Richtung entwickelt.
Aber nicht in die, wo du ihn hätte gerne gehabt.
Ja, vielleicht nicht. Und vielleicht ist es unfair, das von ihm zu verlangen. Also verlange ich auch nicht, aber ich habe dadurch mich immer mehr entfernt.
Das ist ja dann eine reine persönliche Präferenzfrage auf jeden Fall.
Also ich wüsste wirklich nicht, wann ich meine, klar, die paar Listens von Damn, die ich hatte, aber ich wüsste nicht, dass ich wirklich Kendrick auf Repeat gehabt hätte in den letzten 5 Jahren. Das ist eine heavy Zeit.
Das ist krass, ja.
Und deswegen habe ich mich so dran gestört, wenn dann immer Leute mit dieser, jetzt kommen wir mit, das ist der GOAT und das ist der moderne GOAT und das ist ja wirklich eine Meinung, die schon sehr, sehr,
sehr präsent
ist, die gewachsen ist in den letzten Jahren, wo ich mich dann immer so ein bisschen denke, so, boah, wait a minute, Alter, ist das schon so weit, ehrlich, so? Ich habe eigentlich nur ein Album, was ich so als Meisterwerk empfinde
und was ich relate
und ich weiß nicht, ist das genug? Und diese Sachen und ich habe irgendwie, ich weiß, unsere Homies, die machen immer so Jokes. Ich werde doch nicht Kendrick anmachen, wenn ich mit einer Olle im Auto fahre.
Stichwort und was anmachen Replay will. Value.
Ja, Replay Value. Und das ist aber schon eine Sache, die es ist schon ein Punkt, der wichtig ist für mich. Gleichzeitig ist dann halt auch, kannst du das verlangen von jemandem, der dann so heavy Themen anpackt und so? Und da war immer diese Diskrepanz, die für mich schwierig war, weil ich habe mir immer gewünscht, dass wenn jemand lyrical ist und wenn jemand diese so schweren und komplexen Themen aufgreift, ob er, und der macht das ja genial, ob er genau das Gleiche eben aus rein musikalischer Sicht, wie er float, wie er seine Beats, wie er die Produktion sind, ob das auf einer Ebene ist. Und ich hatte immer das Gefühl, seit Good Kid, Mad City, dass die eine Seite, dieses Textliche und einfach der Fokus da drauf, viel mehr oder viel wichtiger war als die ganze Production.
Ist es auch so. Da hat er ja auch eine recht passende Line auf seinem neuen Album. Da sagt er, I'm not in the music business, I'm in the human business. So, für Kendrick geht es dann wirklich darum, mit seinen Songs Leute zu moven, Leute zu bewegen, über verschiedene Sachen nachzudenken. Und das ist wirklich sein allererster Approach vor der bevor er jetzt irgendwie den nächsten Hit erschaffen möchte.
Absolut, verstehe ich, finde ich auch irgendwo ehrenwert, aber das grenzt für mich dann so ans Prätentiöse, weißt du, so, ich bin nicht einfach, ich mache nicht nur Musik, sondern ich touche die Herzen, weißt du, so, ich weiß nicht, das sind so Sachen, wo ich mich dann so ausklinke, weil ich irgendwie auch keinen Bock habe, abgefuckt zu sein von ihm, weil ich kann mich erinnern an die Zeiten von Good Kid, Mad City und auch an die XXL Freshman Cypher mit Lil B.
Ja.
Ey, wie fresh Kendrick damals war, mit den kurzen Haaren und so. Und ich kann mich erinnern, wie ich damals so...
Noch mehr von Weezy auch inspiriert, der ihn am Anfang seiner Karriere so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. So ein bisschen Rap-Competitive-mäßig.
Ich habe letztens auch irgendwie dieses eins von diesen frühen Absol-Mixtapes gehört, der ja auch Teil von Black Hippie ist und auf dem TDE-Label ist. Da gibt's einen Song mit Kendrick, der heißt Turn Me Up. Come now. Pop told me fuck the world. I'm about to come now. I've been a pro, but now I'm profound. Propane on poses, restraining from the doja. Imagine if I spoke, I'd probably come up with a quote. So heavy you'll forget every album you heard from Hova. Bunch of apocalypse, I'm a Hub City's novelist. Ey, das ist so krass. Der Beat ist richtig nice und das ist, geht natürlich auch so ein bisschen in diese ruhigere so Hip-Hop-Richtung. Aber da habe ich gemerkt, so sowas hat mir ein bisschen gefehlt, so dieses coolere Flexen so. Und vielleicht ein bisschen,
obwohl man mal den Kopf ausschalten kann, so, das hast du halt wirklich in weniger Momenten gehabt.
Ja, aber dann denke ich, dann gleichzeitig frage ich mich so, bin ich einfach durch, also es klingt jetzt auch prätentiös vielleicht, aber bin ich einfach nur durch Trap und Trap-Banger-Konsum einfach an den Punkt gelangt, wo ich nichts mehr verlange von den Artists und ich nur noch Hits hören will. Also all das hat mich so ein bisschen begleitet, wo ich Angst hatte, was kann ich überhaupt von dem Kendrick-Album erwarten und was meine Erwartung auch so ein bisschen wirklich, also ich hatte, wo ich dann gar keine mehr hatte und es hat so ein bisschen nach unten gedrückt alles, war diese Vorab-Single, die er released hat, die zwar jetzt keine Part Single 5. zum Album ist, aber als Auskopplung, The Hard Part 5. But that's the culture, crack a bottle, hard to deal with the pain when you're sober. By tomorrow, we forget the remains, we start over, that's the problem. Our foundation was trained to accept whatever follows. Dehumanized, insensitive, scrutinized, the way we live for you and I. Enemy shook my hand, I could...
Obwohl er es ja jetzt sogar noch mit aufs Album komischerweise gepackt hat.
Deluxe oder so,
als, ne? Da gibt's ja noch, so quasi ersten Song nach
und
dem...
Und ich sag dir ehrlich, ich hab das gar nicht
gefühlt. Und ich als Stan und der dann so ein bisschen auch von aus Prinzip Sachen feiert, hab da auch gesagt, na, okay, also der Beat hat mir wirklich gar nicht gefallen.
Und das genau da hatte ich, ich hatte
die Befürchtung, dass es wieder in diese Tupilpe Butterfly Richtung geht, was ich als Album niemals kritisieren möchte. Ja, so, doch. Aber rein, also inhaltlich kann ich mir gar nicht erlauben, das Album zu kritisieren, aber soundmäßig hat mich das halt wirklich nicht angesprochen. Da gab es viele Songs, die für mich ganz schwer zu hören waren. Und The Hard Part 5 vom ganzen Sounddesign, das hat mich dann auch wieder so ein bisschen, da hatte ich kurz einen Moment, wo ich auch dachte, wird das Album jetzt wirklich so geil und haben sich diese ganze 5 Jahre Wartezeit gelohnt, weil ich war ja wirklich, ich hatte ja unfassbaren Hype und riesige Erwartungen und die wurden dann auch leicht gedämpft, muss ich sagen.
Klar, Marvin Gaye Sample, was er da benutzt hat. Ich habe ja auch gehört, das muss geisteskrank teuer sein, Marvin Gaye zu samplen. Also, der hat da gutes Geld hingelegt, um das zu machen. Aber ich fand auch allein von dem Beat und wie er dort float und so. Ich muss ehrlich sagen, und das ist aber auch eine Typfrage. Ich finde dann schon, dass Sound für mich wichtiger ist als Text. In der Hinsicht, dass du kannst den besten Text, du kannst die besten Lyrics aller Zeiten haben, aber wenn das Gesamtpaket für mich... Ich will nicht sagen, nicht hörbar ist, anstrengend war das richtige Wort so. Wenn es dann schon so in die Richtung geht, dann habe ich auch keine Lust, irgendwie mich mit dem Text dort auseinanderzusetzen
und zu engagieren. Wenn der Beat nicht hörbar ist,
dann ignorant, aber es ist einfach so, weißt du?
Wenn der Beat nicht hörbar ist, dann achtest du auch nicht mehr auf die Lyrics und es interessiert dich gar nicht mehr so. Das ist wirklich eine Sache, der Sound, der muss einfach stimmen, wenn man jemanden zuhören möchte und ja.
Dabei war die Idee super interessant, auch das Video, wo er... Das Hard Part 5 Video, wo sein Gesicht dort durch diese Deepfake-Sache immer wieder wechselt. Einmal ist er Will Smith, dann ist er Nipsey Hussle, dann ist er OJ, dann ist er auch Jussie Smollett, der doch diesen Racial-Skandal hatte, ja, mit dem angeblichen Angriff, den es nicht gab und so, wo er auch einfach so ein bisschen über die Troubles und die Perspektiven von bekannten schwarzen Männern in Amerika
Video spricht. Video war top. Videos bei Kendrick sind sowieso für mich immer äußerst interessant anzugucken.
Wie gesagt, ich bin der Erste, der auch hier bei Vibe mit Wizzy immer sagt, ich will mehr Ambition von Künstlern. Habe ich x Millionen Mal gesagt und diese Ambition hat Kendrick.
Die liefert er auf jeden
Fall. Ohne Frage. aber das Musikalische...
Es muss halt in die richtigen Bahnen gelenkt
werden. Das Musikalische hat mich immer wieder kalt gelassen und ich habe wirklich gedacht, das ist der Höhepunkt von meiner Abkopplung von Kendrick so. Ich kann damit nichts anfangen so, weißt du?
Das klingt auf jeden Fall bedrohlich.
Ja. Genau, und deswegen, ich hatte dann auch null Erwartungen von dem neuen Album so. Dann kam das Cover raus, wo ich mir dachte, wait a minute, das sieht sehr interessant
Cover
aus.
Ist sehr
Kendrick,
geil.
Der mit seinen zwei Töchtern, ne?
Ein Sohn, eine Tochter.
Ein Sohn, eine Tochter
der kleine Kindern. Sohn wird von seiner Lebensgefährtin, von der Whitney Alford, gehalten.
Und er dort mit dem...
Mit der Dornkrone und mit der Knarre.
Ja. Also dran. Natürlich da auch wieder dieses, und das wird auf dem Album eine große Rolle spielen, dieses Jesus, dieses Savior-Symbol, ja, er der Messias, der Retter, das dann natürlich nochmal verdeutlicht mit der Dornkrone und
da denkt man ja zuerst so ein bisschen, er stellt sich schon wieder so als der große Savior da, aber was das Album dann sagt.
Spricht er dann ja auch an, ne, auf dem Album ist gut und wie gesagt, ich habe das gesehen, das Cover und dachte mir, interessant, okay, ja. Gefällt mir, das Cover gefällt mir so gut. Vielleicht kann das was werden.
Wenn das Cover krass ist, dann ist es schon mal immer ein guter Anhaltspunkt, dass die Musik vielleicht doch nicht so enttäuscht.
Ich konnte es nicht sofort hören. Ich wollte mir unbedingt Zeit lassen, weil, weißt du, wenn ich schon reviewe, dann sollte man dem Album Platz geben.
Definitiv.
Und ich dachte mir so, ey, ehrlich.
Das ist auch kein Album, was du nebenbei mal so flicks hören kannst.
Kendrick musste mich überzeugen. Und ich nehme vorweg, er hat das sehr gut geschafft.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen relieving bei mir, dass ich das hier höre. Ich dachte, wir führen jetzt hier eine brennende Diskussion.
Nee, aber brennen vielleicht nicht.
Mir persönlich, das kann ich ja auch schon vorwegnehmen, hat das Album auch extrem gut gefallen und ich glaube, ich kann es auch ganz gut begründen.
Okay. Nee, also ich sag dir ganz ehrlich, wir wollen dann vielleicht versuchen, auch wenn es ein bisschen blasphemisch ist, aber wir wollen es versuchen, dann vielleicht nach der Review ein kleines Ranking zu machen, aber ja. Ich nehme schon mal vorweg, dass das Album wird sehr, sehr gut abschneiden, auf meiner Liste jedenfalls. Es ist ein sehr, sehr gelungenes Werk. Ich finde, es wird auch mit jedem Listen besser.
Ich glaube, das ist richtig ein Album, was auch in 2-3 Jahren, wenn man darauf zurückblickt, einfach unfassbar gut altern wird. Das hat alle Voraussetzungen für mich
dafür. Ja, gehe ich mit. Es hat immer noch die Probleme, die ich mit so gut wie allen Kendrick-Alben habe, dass ich finde, ich meine, Kendrick hat ja nur Konzeptalben gebracht.
Ja,
wenn man jetzt mal vielleicht Untitled Unmastered rauslässt und diese Geschichten.
Ja, aber das war ja nur eine Sammlung von Überbleibseln,
genau,
von To Pimp a Butterfly.
Also hat eigentlich nur
jedes Album hatte ein klares Thema und eine klare Botschaft.
Ich sag, das ist jemand, der sich selbst mal an einem Konzeptalbum versucht hat. Ja. Es ist sehr schwer.
Nur die
es
Kenner
kennen. Ja, genau. Es ist sehr schwer, weil du musst ja irgendwie probieren, gerade auch jetzt in diesen Zeiten, wo wir fast nur einzelne Songs konsumieren, es ist halt schwierig, ein Album zu machen, was als ein Ding float, ja, und dann trotzdem die Songs, die als Einzelnes funktionieren.
Richtig.
Weißt du?
Und er macht es ja auch ein bisschen anders, so als auf Good Kid, Mad City zum Beispiel, was ja ein komplett lineares Album mit einer Story ist. So auf dem Album hier natürlich...
Was für mich eins der besten Beispiele von einem KZ-Album,
ja,
ist.
Ja.
Also ich finde wirklich, bis heute finde ich unfassbar krass, wie Kendrick das geschafft hat, weil, um nochmal zurückzukommen...
Ein Whole-Ass-Movie über
das ganze Album. Du hast eigentlich diese persönliche Reise, diese Entstehungsgeschichte, so seine Stories, und dann hast du noch einfach so viele Hits da drauf.
Ja.
Ich habe letztens wieder gedacht, what the fuck, Alter, wie viele Hits sind auf Good Kid, Mad City drauf? So. Und ich finde, bei den Alben danach war immer das Problem so ein bisschen, dass ich glaube, dass die Stärke einzelner Songs so ein bisschen, die wurde irgendwie minimiert, damit der Flow des Gesamten besser ist.
Verstehe, ja.
War mein Gefühl. Und ich finde, an manchen Stellen hast du das auf dem Album hier auch. Aber, um das vorwegzugreifen, das viel mehr einzelne Highlights, so, die irgendwie dann mit jedem Replay auch den Flow des Albums besser machen.
Das ist richtig. Was hältst du von der Idee an sich des Doppelalbums? Nimmst du es selbst als Doppelalbum wahr? Also
ich finde schon, das ist ein Doppelalbum.
Auf jeden Fall. Für mich auch.
Ich habe nicht verstanden, warum manche gesagt haben, es ist kein Doppelalbum.
Es ist ja klar,
auch deklariert,
die erste Hälfte The Big Steppers, die zweite Hälfte Mr. Morale. Du hast die Songs jeweils von 1 bis 9 nummeriert. Der spielt ja auch so ein bisschen mit dem Spiegelthema, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Das Outro Mirror ist dazu ja auch schon mal passend. Aber so das Themen, die auf der ersten Hälfte aufgegriffen werden, in der zweiten Hälfte dann auch wieder auftauchen. Zum Beispiel vom zweiten Song, und das taucht dann wieder auf dem vorletzten Song auf, so dass es dann immer so ein bisschen gespiegelt ist. Wird jetzt nicht komplett durchgezogen, aber auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
Ich finde hier, weil wir auch ja schon gesprochen hast mit diesen Spiegelungen und diese Geschichten, Kendrick macht das ja gerne, weißt du, damn, musst du rückwärts hören oder die Geschichte, weißt du. Ich finde, und das, ich muss immer lachen, wenn Leute das sagen, so Kendrick hören ist so wie Hausaufgaben machen, weißt du.
aber ich manchmal finde, ein bisschen.
Er hat hier die perfekte Mischung gefunden aus so sehr, aus so einer sehr subtilen Art, so Metaphern, also das ganze Album als Symbol zu nutzen und auch sehr greifbaren Dingen. Ich finde nicht, er hatte nicht das Gefühl beim Hören des Albums, dass ich jetzt wirklich hier, dass ich im Psychologiekurs sitze oder dass ich, weißt du,
Nein. Das ist natürlich das übergeordnete Thema, dass du da von jeder Song an sich könnte vielleicht als eine kleine Art Therapy-Session gesehen werden.
Genau, ich finde das ganze Album ist ja wie eine
Therapiestunde. Ist eine reine Therapiestunde. So, du hast
es
natürlich
es wird ja immer wieder in dem Album auch gesagt.
Es wurde ja auch ein Snippet veröffentlicht letztes Jahr, United in Grief war das, glaube ich, und da stand auch Therapy-Session 9. Also das hat auch schon mal darauf hingewiesen. Dann wird im Album selbst natürlich das ständig erwähnt. Bei Count Me Out, beim ersten Song, der zweiten, wo wir dann natürlich später nochmal drauf zurückkommen, sagt die Whitney Alford auch Session 10 Breakthrough. Also das ist klar erkenntlich, dass es hier verschiedene Sitzungen dort so ein bisschen...
Er sagt ja auch, glaube ich, in United in Grief, im allerersten Song, I hope the psychologist listening, so.
Ja. Also, das wird öfter aufgegriffen im ganzen Album.
Hier auch die Persönlichkeit von Eckhart Tolle, vielleicht als der Psychologe, als der Therapeut, mit dem er sich auseinandersetzt, der taucht immer wieder hier auf.
Der hat auch ein paar Zitate in dem Album mit drin.
Das ist ein
auf jeden Fall eine irgendwie trotzdem für mich random Kollabo.
Absolut, ist deutscher Philosoph und Schriftsteller, der so viele so Self-Help-Books schreibt, aber auch gar nicht mal so in so ein bisschen diese Quatschrichtung, sondern schon sehr auch interessant aus psychologischem Standpunkt.
Spirituell auch.
Ich musste nur lachen, alleine weil der Deutscher ist, ne? So. Ja. Und weil der gute Kollege von Rap-Fakten tatsächlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es für mich persönlich war oder generell mal auf Twitter oder Instagram, er hat sogar mal ein Buch von Eckhart Tolle empfohlen.
Okay.
Und ich habe mir sogar eins gekauft.
Ich glaube,
diesen super Bestseller so.
Ich kannte den Namen, aber ich hatte mich noch nicht so mit ihm beschäftigt, muss ich sagen.
Bin noch nicht dazu gekommen zu lesen, aber ich habe mir das erst vor kurzem tatsächlich bestellt, deswegen. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Aber er ist sozusagen hier mit seinen Snippets und Einblendungen und Zitaten so ein bisschen der
rote Faden auch so ein bisschen,
der das Faden,
zusammenhält, zusammen mit seiner Lebensgefährtin.
Oder auch einfach so ein bisschen die Stimme aus dem Off, die so ein bisschen auch Kontext gibt. Und ich finde, dieses anhand von dieser Therapie lässt sich das Album auch sehr entspannt aufschlüsseln.
Ja.
Und er hat das auch gut gemacht, weil ich finde, Therapie ist ein guter Rahmen. Weil bei jeder Therapiestunde erzählst du ja auch frei, so ein bisschen. Und musst nicht alles geordnet machen. Du kannst über Ängste reden, du kannst über Wünsche reden, über Träume reden. Ich finde, der Rahmen ist sehr nice, um Album zu machen, wo du verschiedene Themen ansprechen kannst.
Das ist auch nicht so geordnet. Es ist auch so ein Punkt, Sequencing kann man bei dem Album schwer kritisieren. So, weil
finde ich, hat hier wirklich extrem gutes Sequencing.
Es ist zwar ein bisschen sprunghaft, auch so stimmungsänderungsmäßig, aber das passt halt perfekt zu dem ganzen Kontext, dass das Album so die Psyche des Menschen beleuchtet. Die Psyche ist ja auch sprunghaft. Und da hast du halt ständig immer wieder Stimmungsänderungen und so zieht sich das auch durch die ganze Tracklist.
Ist auch lustig, da gibt's, ich weiß gar nicht mal, wo das war. Da gibt's so diese eine Stelle, wo du dann dieses Stepptanzen hörst und dann das meint er so.
Öfter sogar dieses Stepptanzen.
Und dann weißt du, weil er sagt, Tap Dancing Around the Conversation.
Am Ende von We Cry Together, weil
das
seine Lebensgefährtin.
Genau, dass er dann so ein bisschen. Die zweite Hälfte des Albums ist ja dann doch nochmal viel heavier, was die Themen angeht und viel offenbarender, weil so ein bisschen
sehr reflektierend.
Ja, weil Kendrick auch nochmal viel mehr Sachen direkt anspricht.
Es gibt schon klare Unterschiede zwischen den beiden Hälften.
Also du hast so diesen klaren Faden, dass er am Anfang natürlich noch so ein bisschen über nicht oberflächliche Sachen spricht, aber so ein bisschen Sachen, die offensichtlicher sind und dann je weiter das Album geht, desto mehr spricht er wirklich, holt er wirklich Sachen aus der Seele raus spricht, tief, so wirklich tiefgehende Dinge
die an erste Sachen, Hälfte, die
stark beschäftigen.
Erste Hälfte ist auch deutlich wilder, ein bisschen chaotischer als die zweite Hälfte, so habe ich das empfunden. Das wird erstmal ein bisschen deutlich, mit womit Kendrick eigentlich zu kämpfen hatte, was er die letzten 5 Jahre so ein bisschen gemacht hat, warum er auch so lange still war, so, warum er sich zurückgehalten hat. So, und da werden wirklich ein paar persönliche Traumata aufgearbeitet, in der zweiten Hälfte dann auch nochmal aufgegriffen. Und in der ersten Hälfte ist mir auch aufgefallen, hat er oftmals so ein paar gegensätzliche Aussagen, was auch darauf hindeutet, dass er da noch gar nicht so in dem State war, dass er alles jetzt akzeptieren kann und zur Selbsterkenntnis kommt. Ja, also
er macht, dadurch, dass das Album wie die Therapiestunde ist, macht er auch den Progress. Er
richtig, man merkt richtig.
Und merkt, dass er so innerlich zerrissen ja. ist und er kämpft mit den Widersprüchen und am Ende kommt er eher immer mehr in diese.
Die zweite Hälfte ist komplette Erkenntnishälfte.
Wir sprechen dann natürlich über das Ende so, das ist natürlich noch was Besonderes, aber ja, das die erste Seite so ein bisschen eher so seine ja, Sucht oder generell Sucht in vielen Facetten, natürlich auch so viel geht es um Thema Liebe und auch seine Beziehung zu seiner Wifey.
Oder viel, auch nicht mehr, so das ja, kommt viel, ja auch dem genau, Album
viel
auch so ein
über,
bisschen.
Viel über Beziehungen und dann der zweite Teil des Albums ist dann eher so ein bisschen sein Mental State und wie er sich mit der Welt um sich rum gerade beschäftigt und wie er damit zu kämpfen hat.
Ist auch deutlich ruhiger, also viel ehrlicher und reflektierter als die erste Hälfte.
Ich will nochmal schon in die einzelnen Songs gehen.
Ja, wir gerne Track by Track auf jeden Fall müssen wir durchgehen.
Was ich sagen möchte ist, für mich hat es seit langem mal wieder Spaß gemacht, Kendrick zuzuhören.
Unfassbar. So, ich bin auch, muss sagen, die ersten Listens so, man achtet nicht zwangsläufig sofort auf alle Lyrics.
Gar nicht,
gar nicht. Man lässt sich erstmal auf den Sound
aber ein. Aber ich fand es schon mal wieder seit langem, muss ich ehrlich sagen, seit einigen Alben mal wieder, ja. Fand ich es spannend.
Es hat super Spaß gemacht.
Was er erzählt. Und nicht nach dem Motto so, okay, wo bin ich, was mache ich so. Ja. Mir hat es gefallen, dass er, das hat er bei den vorherigen Alben nicht so gemacht, da war das natürlich alles noch ein bisschen verschachtelter. Kann gut sein, aber mir gefällt, dass er manche Probleme oder Sachen einfach dann direkt anspricht. Weißt du, so nicht nur durch die Blume. Und
das ist wirklich eines der direktesten.
Ja, das wirkt viel greifbarer und deswegen fand ich das Album auch viel nicer zu hören. Der redet
kaum drumherum, sondern es wird wirklich deutlich offengelegt, was ihn beschäftigt hat. So, das geht ja los mit dem Intro mit United in Grief.
I hope you find some peace of mind in this lifetime.
Tell them the truth.
I hope you find some paradise.
Tell them the truth. Tell them.
Tell them you're...
Genau, es geht ja schon richtig los mit dem I hope you find some peace of mind in this lifetime. Also das gibt ja schon, ist ja wie der Startschuss, weißt du,
richtig.
So. Ich hoffe, dass du am Ende dieses Albums auch so ein bisschen diesen
deinen Seelenfrieden
findest. Ja. Genau, ich finde auch generell mit diesem Chor und alles, Bro, die Kanye-Influence ist crazy. Was Kanye damals gestartet hat, auf wie vielen Alben ich schon sowas höre.
Das ist auch so das Ding, dass Baby Keem auch so ein bisschen mit dran beteiligt war, weil auf dem sein Album Melodic Blue, was du jetzt vielleicht noch nicht so oft gehört hast, aber da war auch eine riesige Kanye-Influence. Er hat ja zum Beispiel auf Scars, hieß der Song, glaube ich, Love Lockdown gesampelt. Mhm. Und das lässt er ja auch mit einfließen. Und die Kanye-Influence ist spürbar und das tut der Produktion sehr, sehr gut.
Wird dann auf einmal so dieser Jazzy Beat, der sehr chaotisch ist
sehr
und dann plötzlich
wild.
Auf einmal dann richtig so ganz schneller Flow und dann kommt so ein bisschen, wie hat mich erinnert an so eine Szene aus dem Film Whiplash, dieser berühmte Film über den Jazz-Drummer. Geiler Film, kann ich allen empfehlen, viele kennen ihn, aber es ist, wo du einfach nur das Gefühl hast, es wird wild Schlagzeug gespielt. An sich ist das jetzt kein Song, den ich so in der Whip pumpe, natürlich.
Ich dachte auch beim allerersten Hören, als ich das Intro gehört habe, okay, geht das jetzt soundmäßig doch in eine Richtung, die mir nicht so gefällt. Mittlerweile fühle ich das komplett, das Intro so. Also das ist für mich echt auch gegrowt, aber ich dachte am Anfang auch, okay,
was ist jetzt. Und natürlich als Thema sein Umgang mit Trauer, ja. Er sagt ja auch, I grieve different.
Was ein bisschen so im Gegensatz zum Titel steht, was ja eigentlich United in Grief, so vereint in der Trauer. Sehr interessant.
Er erzählt ja auch dann über bestimmte Sachen, die ihn traurig gemacht haben,
richtig.
Erlebnisse.
So. Und wie er damit auch klarkommt, indem er sich ein bisschen daran verliert, unnötig Reichtümer anzuhäufen. Also die materiellen Dinge, die haben ihn jetzt nicht unbedingt den Seelenfrieden gebracht, den er sich erhofft hat.
dazu, das, was du gerade gesagt hast, das wird ja nochmal ähnlich aufgearbeitet im zweiten Song.
Es wird weiter
N95. The world in a panic, the women is stranded, the men on the run. The prophets have vanished, the law take advantage. The market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't monopoly, watching for luck. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? Banger Alert, würde ich sagen.
Unfassbar, also der geht sowas von nach vorne, sehr moderne Produktion und ich glaube auch, das könnte einer der Hits, oder ist ja auch schon ein Video mit draußen,
wird, genau,
ist einer der Hits für mich auf dem Album.
Ihr Video fand ich auch sehr nice, auch Video da gibt es cool. Ja diese Szene, wo er auf dem Bett liegt und du hast diese ganzen Kreuze an der Wand hängen, wo du wieder so ein bisschen diese Jesus-Symbolik und die religiöse Sache wieder mit drin hast, so ein bisschen.
Von dem Video gab es ja auch schon erste Aufnahmen 2020, wo er
genau,
da so ein bisschen
über den Strand schwebt. Genau, ja, da hat jemand ihn gefilmt, ja, genau, ja.
So, das ist cool, dass man das da die Dots wieder connecten kann.
Wundert mich nicht, dass es ein Hit ist, weil wer hat natürlich da dran mit produziert? Boy Wonder und ich...
Boy Wonder sagen, ist auch bei ein paar Beats auf dem Album mit dran
beteiligt, bei einigen der besten, ja.
Ja. Nein, also
Boy Wonder soll mal wieder was mit Drake machen.
Unfassbarer Song. Und die erste Hälfte vom dritten Verse sollte eigentlich auf Vant landen. Das war auch ein Song auf dem Baby Keem Album. Ist okay. Auch mal geleakt. Hat er sich dann doch für sein Album aufgehoben. In der Hook klingt er für mich auch so ein leicht Baby Keem mäßig so ein bisschen. Aber ey, das heißt, er klingt wie Baby Keem.
Der Song knallt.
Keem klingt wohl eher wie Kendrick. Er hat ihm die Influence gegeben. Safe. So, aber der Song knallt einfach fertig.
Ja, wie er dann einsteigt.
Verschiedene Stimmlagen.
Take off the fake, take off the fake.
Take off the fabricated dreams and the microwave memes. It's a real world outside. Take off your idols. Take off the runway. Take off the Cairo. Take off the Sandro pay. 5 day stay. Take off for the meal. Helipalo. Take off the fuck flag. Take off perception. Take off the cop with the iPad. Take off the allure. Take off the unsure. Take off the decisions I lack. Take off the fake deep. Take off the fake woke. Take off the I'm broke. I care. Take off the gossip. Take off the new logic. That if I'm rich, I'm real.
Absoluter Brazy Flow. Ja, diese Take-Off-Problematik so ein bisschen.
Wo er sagt, ja, nimm einfach die Maske runter und was bleibt dann? Nichts. Deswegen sagt er, du hast alles, was du so ein bisschen, was du so über dich laberst, all dein Fake-Woke, deine Chains, dein
Geld. Erwischt den Boden mit Social-Media-Activists.
Wenn du all das wegnimmst, was bleibt übrig? Nichts. Deswegen sagt er ja dann auch,
wenn deine Maske wegnimmst. Und das ist auch ein lustiger Dart zu dem Titel N95 im Masken gibt's nämlich und das sind sehr starke Masken, also die wirklich effektiv sind und hier kommt er auch mit so ein paar gegensätzlichen Aussagen, die später dann nochmal anders aufgegriffen werden. Hier in dem Song sagt er zum Beispiel, I'm done with the sensitive, taking it personal, done with the black and the white, the wrong and the right, also eigentlich interessiert ihn das alles gar nicht mehr. Später auf Mother Eyes Sober klingt das ein bisschen anders.
Ja, yeah, safe.
So, und das rührt auch so ein bisschen daher, dass er in der ersten Albumhälfte noch sehr uneinsichtig ist, noch am Anfang seiner Therapie eigentlich steht und erst später dann wirklich so die Erkenntnisse kommen. Aber abgesehen von diesen ganzen lyrischen Inhalten ist es auch einfach mal ein Banger, den man auch mal so
in der Whip anmachen kann. Ja, es war ein geiler Einstieg, wo ich mir dachte, okay, Kendrick, okay, so. Du hast gerade Bock, ich merke, du hast Bock. So.
Da geht's schon rund.
Dann auch sehr interessant, Worldwide Steppers, auch das erste Mal, dass Kodak Black Kodak auf dem Album auftaucht. So.
Was hältst du von Kodaks Inclusion in das Album? Ich fand die ja sehr interessant, dass er so
prominent
auch auftritt. Er hat ja noch ein Interlude, dann hat er noch ein Feature mit
Kodak liefert auf allen, Fronten
so
ab hier.
Ich habe mich gefragt, warum Kodak so? Aber ich glaube, Kendrick sieht auch so ein bisschen eine jüngere Version von sich selbst in ihm.
Ich glaube, Kodak ist auch eine perfekte, also repräsentiert auch perfekt irgendwie so ein bisschen der Rapper, der so in den Medien verschmälert wird und der auch irgendwie all diese Diskrepanzen und Widersprüche vereint, weißt du, natürlich durch seine legalen Probleme, aber auch mit seiner Art, wie er rappt und dieses Unikat, das er ist, mit dieser Ignoranz, die er an den Tag legt, und trotzdem ist er übelst liebenswürdig, wenn Kodak ist krass so
und
liebenswürdig.
Und sehr kreativer Künstler, sowas willst
du sagen. Und ich finde all das, ich glaube, all das imponiert Kendrick und deswegen hat er ihn hier drauf genommen und außerdem alleine schon dafür, wie Kendrick Eckhart Tolle ausspricht, ist so fire.
Eckhart Tolle.
Eckhart Tolle.
Eckhart Tolle.
So, das ist totes Fire.
Das ist schon fire, ja.
Aber ich fand den Song am Anfang fast schon extrem unangenehm. Jetzt finde ich den Beat sehr faszinierend.
Ich fand den Beat der interessant. Klingt, der ist sehr treibend, aber
der
trotzdem...
Der klingt wie so eine Werbemusik, so gar nicht für Hip-Hop, so ein bisschen so, als da gibt es manchmal so Werbung, so, die so ein bisschen so über wie soll man das sagen, so Flug, irgendwie ein Mann am Flughafen, der so ins Weltall guckt oder sonst was, so nach dem, entdecken Sie die Weiten des Universums, so kommt es vor, so ja, ja. Oder es könnte so Filmmusik sein, bei so einem Tech-Film oder so. I said I might be racist, ancestors watching me fuck, what's like retaliation, I'm a killer, he's a killer, she's a killer, bitch, we some killers walking zombies trying to scratch that itch, germophobic, hetero and homophobic, photoshopping lies and motives, hide your eyes and pose for the pic.
Sehr
so, weißt du, so würde mich nicht wundern, wenn jemand gerade so einen Startup gegründet hat, weiß nicht, wir drehen einen Google-Film oder sonst was und so, das würde genau dieser Instrument.
Ist jetzt nicht so der klassische Hip-Hop, den man erwartet hat, aber ich finde, der lässt Kenny richtig gut Raum, um zu scheinen, so um seine Lyrics loszuwerden, um seine brazy Flows schon wieder auszupacken.
Das war wirklich der Fall, wo ich dachte, okay, damit hast du mich überrascht und natürlich, worüber alle reden, I feel confused, so, the first time I fucked a white bitch, wo er darüber redet, wie er dann zum ersten Mal mit einer weißen Frau Sex hatte und so, und auch das zweite Mal bei der
Good Kid M.A.D. City
Tour in Kopenhagen.
Wo so. Er dann auch noch sagt, the ancestors watching me fuck was like retaliation. Was hat, da musste ich schmunzeln.
So. Ja, auf jeden Fall.
So quasi, dass sie sich das alles zurückholen, was ihnen früher angetan wurde, indem sie sich jetzt rächen und alle white bitches wegfucken.
Ja, Kenny gönnt dir
das. Das so. War schon, ja, also da hat er mal einen ausgepackt. Und der spricht ja auch davon, warum, auch vielleicht einer der Gründe, warum er jetzt ewig nichts mehr gemacht hat. Writer's Block for 2 years, nothing moved me. Also er hatte wirklich eine Schreibblockade 2 Jahre lang, konnte, hat überhaupt keine Inspiration gefunden, obwohl ja politisch eigentlich einiges passiert ist, so, aber dass er darüber nicht mehr so unbedingt viel sagen möchte, wird ja später auch klar.
Ja, ja, klar. Dann kommt mit Die Hard eigentlich so der so most commercial Track.
Da wird mal ein bisschen die Stimmung aufgelockert.
Der schon eigentlich einigermaßen viel Kritik bekommen hat, habe ich viel gesehen. Viele meinten so, ja, so ein bisschen belanglos und so.
Erstaunlich. So,
und weil ich sag ehrlich, ich finde, das ist ein mieser Hit. Hey, so, der geht richtig geil nach vorne mit den Drums. Ich finde auch Blast und Amanda
Blast Riper. Blast als Feature krass.
Die Hook ist so catchy. Sherry, Sherry, Cocoa Bar, can I trust you? Don't judge me. I'm a diehard. It gets ugly. Too passionate. It gets ugly.
Ich krieg immer gute Laune, wenn ich den Song anmache. Der
ist fast schon kitschig, fast schon zu süß, aber das geht so ins Ohr. Ich finde den richtig nice.
Kendricks Singstimme ist vielleicht nicht für jeden was so. Er ist jetzt auch nicht so der Freund vom übermäßigen Autotune-Einsatz.
Ich sag's immer wieder, wenn Kendrick, und deswegen wünsche ich mir das seit so langer Zeit, ich habe das nicht verstanden, dazu kommen wir noch, weil Kendrick und seine Beatwahl, das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Immer wenn Kendrick so leichteren, so auf als Hit ausgelegten Beats rappt, wird es feier. Der kann das auch. Deswegen verstehe ich nicht, warum er das macht, weil ich habe das Gefühl, ah nee, da gebe ich, bin ich dann
nicht. Ja, siehst du, weißt du, warum er es nicht macht, weil er wegen
Integer und so.
Weißt du, warum er es nicht macht, weil er wegen solchen Songs dann schon wieder.
Ja, aber angeblich gibt es da keinen Fick darauf, was andere sagen. Also Holmes, come on, mach mal ein bisschen mehr Hits, weil der Song geht voll nice. So ein Love-Song, wo er natürlich auch so ein bisschen an Wifey gerichtet.
Richtig.
Finde ich sehr nice. Und weißt du, genau das aus dem Grund war auch der beste Song auf der mit großem Abstand, ja, I'm gonna say it, war Love.
Oh, das ist ein interessanter Tag.
Weil das auch der beste Beat war auf diesem verdammten Album. Und alle, ich habe mich erinnert, egal ob Fantano oder alle anderen Pitchforks.
Haben es gehatet.
Haben es gehatet, weil das nicht passt wegen kommerziell und so. Get the fuck out of here. So, das ist der beste Song von Damn.
Das war nun der Song hier. Ich verstehe auch nicht, wie man den
haten kann. Gefällt mir sehr gut.
Ein sehr lockerer,
nicer Song. Und ein sehr nicer Album-Einstieg.
Ja,
dann mit Father Time, ein Thema, was vor allem natürlich, klar, in der Black Community sehr groß ist, Beziehung zum Vater und eben das, die Präsenz oder die schlechte Präsenz oder Nichtpräsenz und arbeitet sich hier natürlich richtig an seiner Beziehung zu seinem Vater ab. Wir haben hier Sampha als Feature.
Wunderschön.
Mit einer auch. Wunderschönen Stimme. Ich sag dir ehrlich, ist nicht so mein Beat. But not enough to keep me past them streaks. My life is a plot, twisted from directions that I can't see. Daddy issues all across my head. Told me fuck a foul, I'm teary-eyed. Wanna throw my hands, I won't think out loud. A foolish pride, if I lose again, won't go in the house.
Mit diesem Keyboard-Loop, so,
ich find's eigentlich ganz cool. Am Anfang dieses Reverse-Sample, ich bin generell kein Fan davon, das muss ich auch sagen. Das hat mich auch bei Tusken Leather gestört, sorry. Ich weiß.
Jetzt geht's schwierig.
Ich muss sagen. Und dann klingt so ein bisschen wie College Dropout-mäßig so, aber ist für mich der erste Song, wo ich sage, hä?
Oh, krass. Also ich habe den echt sehr gemocht, muss ich sagen. So von der Produktion, okay, kann man drüber reden. Aber hat mir doch tatsächlich zugesagt. Und was er dort alles sagt, ist ja...
Natürlich, klar. So dann, wie wenig Liebe er bekommen hat und auch so ein bisschen wenig Empathie seines Vaters.
Sein
und
Vater
so.
War ja auch...
Du musst Mann sein und alles. Und wie viel er da einfach auch nicht in sich hineingefressen hat. Ja. Und wie komplex beladen er dadurch geworden ist. Ja. Weißt du, mit
ihm wurde immer eingetrichtigt, der soll seine Emotionen verstecken.
Du darfst jemand trauen und wenn jemand ihm Liebe gezeigt hat, konnte er das nicht ernst nehmen oder wusste nichts damit anzufangen. Und natürlich auch, was ich sehr interessant fand, die Line: When Kanye got back with Drake, I was slightly confused. Guess I'm not mature as I think, got some healing to do.
Ja, die habe ich mir auch notiert. Das war eine sehr interessante Line. Da gesteht er sich ja aber selber ein, dass er noch nicht am Ende von seinem Heilungs- oder seinen Therapieprozess ist.
Ja, vielleicht sollte Kendrick mal mit Drake zusammenkommen, weißt du? Und dann,
warum ist er denn da confused? Dann mach doch mit den Jungs mal zusammen einen Song. Wie wär's denn so?
Ich glaube, Kendrick ist immer noch salty, dass er auf seinem eigenen Album von Drake geraucht wurde. Auf
Poetic Justice,
aber... Ja, ich sehe schon, meine DMs werden voll sein. Da flattert mir eine Eule in die DMs, wenn ich sowas sage.
Ein Eule, Warak! Ein Eule!
Ja, du. Er sagt ja selbst, I got daddy issues.
Also, I got daddy issues, that's on me.
Ja, hätte ich jetzt zwar vielleicht von einer Maus erwartet, so einen Satz, aber ich finde es krass, dass Kendrick das so offen
lässt. Das ist krass. Sein Vater war ja auch Gangmitglied früher in Chicago, als sie noch in Chicago gelebt haben. Sie sind ja vor seiner Geburt dann nach Compton übergesiedelt, Mitglied der GDs. Und der wollte Kendrick ja so ein bisschen davon abhalten, auch diese Bahn einzuschlagen.
Sorry für die dumme Frage, jetzt kommt raus, dass ich eigentlich nichts von Rap weiß. Das ist Kendricks Dad auf dem Cover von Good Kid, Mad City, oder? Yeah. Nicht mit dem Van, sondern das andere.
Ach so, das andere, ja, na klar.
ja, sein Vater war ein Auto.
Jetzt wusste ich gerade so, hä? Nee. Was? trotzdem, der Song geht mir auch schon ein bisschen ans Herz, muss ich sagen.
Okay, krass.
Also bisher für mich von den ersten fünf kein Ausfall.
Ich kann nicht sagen, dass das Father Time mit dem über was er spricht
ein
Ausfall
ist. Aber für dich ein bisschen unter den
anderen. Ich würde es schon eher skippen so.
Okay, krass.
Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass der schlechte ist. Es ist kein schlechter Song an sich. Es ist einfach nicht mein so Film.
Ist jetzt nicht der, den man vielleicht 20 Mal in der Whip replayt.
Ach, auch das muss es nicht sein, weißt du. Aber dann kommt, kann man irgendwie zusammen sehen, Rich als
Interlude. Das Rich Interlude von Kodak. Ja. Das Interlude ist ja eher so ein bisschen Spoken Word mäßig.
Klingt am Anfang ist Instrumental, so wie ich beim Klavierunterricht, als ich 10 war.
Dieses Geklimper
da. Ah, Bro, bin ich mal raus.
Das Interlude ist...
Dann lass Kodak einfach auf gar kein Instrumental labern.
Nur so Spoken Word fände ich viel.
Lass ihn
ignorant. Im Kontext des Albums ist das okay, aber das Interlude hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Ich dachte mir schon so, oh Gott, nee, aber das ist alles verziehen.
Was kommt danach?
Weil der nächste Song, Rich Spirits, ist mein Lieblingstrack von dem gesamten Album.
Ja, dieses Schnipsen im Beat, ich komme nicht klar.
Ey, ich habe das zum ersten Mal im Auto gehört. Ich bin durchgedreht. Wieder diese Bässe, das ging wirklich in dem Wagen.
So groovy.
An verschiedenen Orten.
So eine lässige Delivery auch,
der
die er da drauf
Beat
hat.
Der
Beat ist unfassbar.
Little man, the big man, the GT down and flipping the kickstand. Rich nigga, broke phone. Trying to keep the balance, I'm staying strong. Stop playing with me before I turn you to a song. Stop playing with me before I turn you to a song. Hey, bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more, I'm fasting. Bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more.
So. Ich finde das ein unfassbarer Hit. Hab mich auch direkt gefragt, Kendrick, warum hat das so lange gedauert? Ich weiß nicht, vielleicht hat mich wirklich die letzten Jahre Trap-Musik haben mich irgendwie beeinflusst oder kaputt gemacht oder so, aber sobald er irgendwie auf wirklich modernen Beats, so ansatzweise modernere Beats rappt, bin ich am Durchdrehen so, aber ich finde das so nice, auch dieses, ey, bitch, I'm attractive,
Kendrick killt halt auch einfach so auf solchen Beats, so gibt den von mir aus die Beats, die Nerv hat oder so, der würde dir trotzdem auch ein geiles Album hinbasteln.
Ich wünsche mir Emergency Tsunami Teil 2
mit Kendrick.
Nerv und Kendrick, bitte. Ich will das Fentano wirklich durchdrehen.
Das wird crazy.
Ich will, dass sie alle Schüttelfrost bekommen von dieser genialen
Kombi. Eine lustige Line noch auf dem Song, I pray to God, you actually pray when somebody dies. Thoughts and prayers, way better off timelines. Also nochmal so ein bisschen, ja, Freunde, wie wär's, wenn ihr mal nicht nur online Anteilnahme nehmt, sondern euch wirklich mal mit beschäftigt.
Ja, auch wie er dann dass er so, pass auf, wie du dich mir gegenüber verhältst, weil ansonsten mache ich
Turn it to a fucking song.
Mach ich aus dir einen Song.
Das hat er ja auch so ein bisschen auf Good Kid Mad City an einigen Stellen gemacht, er dann so ein paar Namen auspackt.
Ja, nee, es ist für mich ein geisteskranker Banger, mein Favorite so.
Auch einer mit dem größten Replay-Value, den du wirklich in jeder Situation einfach reinhauen kannst.
Leute, das ist einer der Songs des Jahres mit Abstand so.
Word.
Danach kommt auch ein Song, der mich ebenfalls so geschockt zurückgelassen hat.
Mich auch.
Aus einem anderen Grund, aber das ist...
Stimmungsmäßig geht es dann wieder komplett in eine andere Richtung.
Der Song heißt We Cry Together mit der guten Taylor Page. Das ist eine Schauspielerin. Ja. Das ist ein unfassbarer Track. Eine Art wie, ja, fast Kammerspiel einer toxischen Beziehung.
Give me my keys, I'ma be late for work.
Fuck your job, today gon' be the day you walk to that bitch.
Give me my fucking keys.
Nah, I like you parked in that bitch.
Give me my keys, bro.
Oh God, you ain't getting these keys.
Give me my fucking keys.
Ah, now you mad at me, I got you on it.
Eigentlich ein Gespräch zwischen Kendrick und seiner... Ja.
An sich
Partnerin,
ist es so ein Streitgespräch. Ja, es reimt sich halt alles noch ziemlich cool, aber es ist ein Streitgespräch.
Wirklich, diese Taylor Page
soll ja auch ein Video kommen.
So krank einfach. Das ist, wirkt so echt. Es geht so unter die Haut.
Wie ihre Stimme auch crackt teilweise so. Das ist unfassbar.
Das ist wirklich schon so eigentlich eine Schauspielleistung in Audioform. Wie die beiden sich dort die schlimmsten Sachen an den Kopf, ab Kopf werfen, weißt du?
Und ja, das ist auch krass, diese bitch. Hook mit Fuck you, bitch, fuck you. Das ist ja so ein bisschen eine Hommage auch an den Film von Tupac, Poetic Justice. Da gibt's so eine berühmte Szene mit Janet Jackson im Van,
wo die sich
die gleichen Beleidigungen die ganze Zeit an den Kopf hauen. Und Kendrick ist ja sowieso...
Ja, aber dann auch so, girl, your pussy is loose. Und dann sagt sie auch dann so, I fucked on your cousin. Und so, you fucked who? Ja, nee, das ist wirklich... Unfassbar krass, auch beklemmende Atmosphäre natürlich. Ich hab mich sofort an Kim erinnert
von Eminem.
Von Eminem.
Ja.
What are you doing?
Shut the fuck up!
You're drunk!
You're never gonna get away with
it! You think I give a fuck?
Come on! We're going for a ride, bitch!
No!
Sit up front!
We can't just leave Haley alone! What if she wakes up?
We'll be right back!
Ich habe den letzten Song nochmal gehört, um es zu vergleichen. Ist natürlich nochmal was komplett anderes, aber andere Situation so gesehen, aber dieses so hin und her zwischen den beiden hat mich total daran erinnert. Ist krass, ist auch also fast erschüttert so gefühlt, ja.
Was die für Emotionen auch in die Stimme legen, das ist unglaublich. Es geht ja auch so weit, dass es dann eigentlich nicht nur so ein normaler Couple-Fight, sondern es ist dann so Mann gegen Frau und Frau wirft Männern das und das vor.
Hier auch wieder interessant, das ist natürlich nicht so ein Track, den du so replayen
es
möchtest.
Es ist halt wirklich kein Song, wo du mit 20 Leuten sitzt und sagst, okay, we cry together.
Aber andererseits, jedes Mal ist es einfach interessant, weil du hörst diesen Gespräch und es wirkt so lebensecht und es wirkt auch so krass.
Für mich
also, ich finde nicht, dass du den hören kannst, ohne irgendwie auf irgendeine Art und Weise berührt zu werden oder geschockt zu werden.
Auch jetzt mal abgesehen von den Lyrics, dem Beat, den Alchemist da wieder hingezaubert hat, den kann ich auch einiges abgewinnen. So. Schönes 90 grimy New York Brett.
Ich glaube, das ist einer der seltenen Beispiele, wo wirklich ich mich so auf den Text fokussieren kann.
Das ist der Beat fast für dich
untergegangen. Dass mir der Beat so ein bisschen auch fast egal ist. So. Ist krass. Ist wirklich krass. Wirklich wieder so eine Instanz, wo mich Kendrick überrascht hat. So.
Ja.
Und da habe ich mich einfach gefreut.
Bei der Frage auch, ob man den Song sich jetzt öfters anhört, das ist so ein bisschen wie ein Gemälde, so wie abstrakte Kunst, die man sich vielleicht jetzt nicht so oft anschaut, aber es ist so unfassbar einfach, was da geliefert wurde.
Der typische Kendrick-Fansatz hier. Nein, alles gut. Dann kommt für mich auch echt, ich will nicht sagen Skip-Kandidat.
I don't trust that true intentions. I'm not in the music business. I've been in the human business. Whole life been social distance. Hoes like when you not tripping. I dug the body. Who said they saw me? Crown on by Molly. Wrist on your body. They go judge your life for a couple likes on a double.
Tatsächlich ist das der Song, den ich am ehesten skippen würde, wenn man überhaupt einen Song skippen
Purple Hearts
kann. Aber
mit
Purple
Summer
Hearts.
Walker und Ghostface Killer, was ein sehr, sehr unerwartetes Feature ist.
Ich hätte auch nie erwartet, dass ich auf einem Kendrick-Album mal die Line höre, It ain't love if you never eat my ass.
Ich hätte diese Line halt gerne so von Nav gehört auf dem Kendrick-Song, wo der so ein bisschen so, Girl, rim my asshole, das hätte ich lieber gehört, aber so bin es ich deiner Meinung.
Es kam so ein bisschen komisch rüber.
Ich finde nichts, also der Song ist eid. Aber der Song ist...
Auf anderen Künstlern wäre das wahrscheinlich, bei Alben wäre das wahrscheinlich einer der besseren Songs.
Ich mach mir wieder Feinde. Ich glaube, viele Leute denken, dass ich weibliche Künstler hate, weil ich ja auch schon bei der letzten Folge mir so ein bisschen Nicki gehatet habe. Da gab es auch schon Stress. Aber ich finde, Summer Walker ist echt so belanglos.
Also dann hätte ich lieber SZA auch nochmal drauf gehört, was ich auch erstaunlich fand.
Aber dass das ist eine ganz andere Geschichte. Ich finde, TDE ist doch echt eins der am schlechtesten geführten Labels der Welt.
Das erstens. Alter. Und wir haben ja überhaupt keinen TDE-Künstler jetzt drauf. Also ja, er hat wirklich komplett mit dem Ding abgeschlossen. So Producer, natürlich so die Hälfte des Albums ist von Soundwave, seinen Inhouse-Producer gemacht. Den er wird sicherlich mit zu PG Lang mitnehmen wird, aber TDE-Einfluss hast du auf dem Ding gar nicht mehr. Nee,
also Summer Walker turnt nicht. Ich finde, Ghostface Killer macht seinen Job, aber...
Cooler Part, aber der Song ist auch 5 Minuten oder so, ist mir zu lang.
Also das ist für mich so einer, der hätte auch ruhig wegbleiben
können. Ganz ehrlich, ist der einzige Song, wo ich wirklich sage, brauche ich nicht.
Wie viele Songs haben wir? 18
drauf. 18 sind es. Du hast natürlich zwei Interludes, die du jetzt vielleicht nicht als Song sehen kannst.
Kendrick, mach doch 16 draus.
Ja.
Mach doch 16 draus. Und dann lässt du Purple Hearts weg und dann...
das Rich Interlude, das tust du irgendwo noch als Skit an den Song mit anhängen.
Ich gehe nochmal mit Kendrick rein, ich mach nochmal die Deluxe, so. Dann nehmen wir erstmal beim Rich Interlude das Instrumental weg, wir hauen Purple Hearts raus und...
Kenny, jetzt hör mir mal zu.
Und wir machen einen Father Time Remix mit einem modernen Yay-Beat, so. Okay. Dann geht eigentlich schon
dann geht's zur
die zweite Hälfte los, die Mr. Morale-Hälfte.
Dann geht's wirklich in etwas ruhigere Gefilde.
Erinnere ich mich richtig, dass du auf Twitter geschrieben hast, dass Count Me Out dein Favorite Song
ist? Das war in den ersten Listens auf jeden Fall mein Favorite Song, weil mich die Produktion unfassbar mitgenommen hat. So natürlich auch.
Ich hatte sehr viel erwartet,
wieder sehr Kanye-inspired, so diese Gospel-Sounds. Aber der Beat ist sehr uplifting, Aufbruchsstimmung mäßig, ich fand den so geil. Ja, mittlerweile ist es vielleicht nicht mehr mein Favorite Song auf dem Album, aber immer noch einer meiner Most Played.
I love when you count me out. I love when you count me out. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fucking it up. How you gonna wear my shorts when the lines run deep? How you gonna bend your love when the bed don't sleep?
Musikalisch interessant, weil natürlich die Beat-Switches gibt, wo er dann auch so ein bisschen so schneller nach vorn geht. Ich finde hier einfach eher so ein bisschen das thematische Interessante, wo er dann immer wieder sagt, das ist ja wirklich wie Therapy-Session, wo er sagt, dass seine Seele belastet ist, dass er mit sich selbst kämpft. Er sagt ja auch, I got a complex soul, dass er auch so zu viel sich um andere kümmert, ja, dass er auch Trust-Issues hat und dass er auch seine eigenen Erwartungen an sich selbst nicht erfüllen kann. Das sind so die Sachen, die
ihn frisst. Es geht auch so ein bisschen einfach um Selbstakzeptanz.
Und dann kommt aber dieser Beat-Switch, wo er so ein bisschen sich dann aber sagt, das ist nicht schlimm so, weißt du? Ich fand das...
Am Ende kann er sich dann doch selbst akzeptieren. Da kommt ja auch die Line, I came up out my flesh, some things I must confess, spoke my truth, paid my debt. So mäßig, dass er dann wirklich sich langsam als Person akzeptieren kann. Und das ist ja auch, am Anfang wird gesagt, Session 10, Breakthrough von der Whitney Elford. Ja. Das ist wirklich so ein Breaking Point in dem Album und auch in seinem persönlichen Prozess.
Er sagt ja auch, sogar meine Stärken würden nicht überleben, wenn ich nicht gelernt hätte, mir selbst zu verzeihen. Und das ist eigentlich schon so richtig.
Das fasst es ganz gut zusammen.
Dieser Punkt, wo er sagt so, ja, ich komme irgendwo an den Moment, wo ich lernen kann, nicht nur mich zu akzeptieren, sondern auch meine Flaws zu akzeptieren. Richtig. Und auch generell mich als Person, das mit allem drum und dran.
Ja? Hier vielleicht auch nochmal fürs Spiegelthema ganz interessant, im Intro hast du dann auch wieder die gleiche Melodie von Sam Do wie im Intro von der ersten Disney,
genau.
United in Grief. Das wird immer wieder aufgegriffen.
Dann kommt mit Crown auch ein Song.
Sehr ruhiger Song.
Der für mich ein Safe Skip ist.
Ist nicht deiner? Also
ist gar nicht meins.
Ich mag den total. Also das ist ja so eigentlich nur Piano, glaube ich, in dem Beat, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sehr ruhig, sehr melancholisch. Delivery so ein bisschen mantramäßig. Aber ja.
Ich finde eher das, was er sagt, damit kann ich sehr gut relaten.
Ja, was er sagt.
Sehr gut, weil er hat er sagt ja dann auch, I can't please everybody in der Hook, glaube ich sogar.
Richtig, das kommt, ich glaube, der meistgesagte Satz
Freunde, auf dem Album. Das ist etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Ich will es immer allen recht machen, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Ich finde nur, Delivery hier ist nicht meins. Ich finde eben die Instrumental-Auswahl ist nicht meins. Schade, weil genau dieses Thema, das hätte ich gerne in einer
Wenn der Soundgerüst nicht so gehört. Das ist sehr ruhig und sehr langsam.
Nicht mal das stört mich. Es gibt immer so ein bisschen... Weißt du, was ich auch... Das kommt auch bei einem anderen Song. Ich nehme das mal vorweg, auch bei Mother I Sober. Mhm. Manchmal würde den Amis so ein bisschen diese europäische Melancholie ganz gut stehen bei den Beats und so. Ich weiß, das ist zu viel verlangt, aber weißt du, was ich meine? Egal, auch bei Klaviersachen oder so, ich würde mir dann immer wünschen, die würden sich an den Pete Bühle von Buba orientieren, als an so, weißt du, nur so souligen Sachen. Nee. Aber es ist okay. Er sagt ja dann auch, er trägt die Krone, aber die Verantwortung nagt an ihm so ein bisschen.
Er sagt, they idolize and praise your name across the nation. Also es wurde, der Druck wurde ihm viel zu groß, so als alleiniger Savior für die Black Community dargestellt zu werden. So, dass alle Last auf seinen Schultern hängt. Er ist ja mit Bibelzitaten, ist er ja auch immer nicht zurückhaltend. Da kommt er dann auch, heavy is the head that chose to wear the crown, was da noch mit reinspielt.
Ja, Kanye würde sich nicht so beschweren, ne?
Nein, Kanye würde sich nicht so beschweren. Aber für Kendrick wird das alles ein bisschen zu viel, weil er ist ein sehr introvertierter Mensch und der Druck, der da von außen kam, auch über die Jahre, wo er dann nichts released hat, das wurde ihm viel zu krass und deswegen auch das Album jetzt so für sich selbst. So kein Album für die Massen, für andere Leute, sondern einfach nur für sich selbst.
Ich glaube, der Gute muss ins Alpha-Mentoring, Alter.
Ja, ist ein bisschen gebrochen, der Gute. Nee,
also, wie gesagt, hier einfach nur schade, weil ich eben genau diesen Punkt habe, dass das Musikalische für mich dann so ein bisschen dann, mich hindert, auch den Text zu genießen. Das ändert sich aber schlagartig in meinem anderen übertriebenen Favorite. Ein Meisterwerk von Song.
Dann ich haben wir übergeil. Silent Hill mit Kodak Black. Silent Hill
mit Kodak Black.
Push these niggas off me like, push these bitches off me like, push these niggas off me like, pushing the snakes, I'm pushing the fakes, I'm pushing them all off me like, pushing them all off me like,
yeah. Bro, das ist ein big favorite von mir. Ich finde den Beat unfassbar nice. Dieser Hypnotisch Vibe,
auch, ist ja,
so
unfassbar.
Dieser laidback Vibe, aber dieses, das knallt schon rein. Das sind ja wie so Schalldämpferschuss, Schalldämpferschuss als Drums und Kicks ist übelst nice.
Da waren mal wieder der gute Boy Wonder beteiligt.
Kein Wunder, ganz ehrlich, kein Wunder. Das ist einer der besten Produzenten ever so. Und ich meine auch, wie Kendrick dann sagt, push these bitches off me like,
Bruder. Ist ja so ein bisschen auch das Spiel mit Silent Hill, ist ja so ein Videospiel auch irgendwie. Und dort habe ich mir sagen lassen oder gelesen, dass dort auch, wenn man dort angegriffen wird, irgendwie der Protagonist so die Feinde so ein bisschen versucht loszuwerden, so push these off. Und deswegen kommt das auch in der Hook noch ein bisschen vor.
Kendrick floats aber so
effortless. Kendrick floats einfach easy. Und was sagst du zum Kodak-Feature? Also ich mag das ja total. Also der hat ja wirklich abgerissen. Also er hat ihn nicht geraucht. Also Leute auf Twitter, Brüders, also bitte chillt mal euer Life. Also Kodak, wenn Kodak Kendrick auf irgendeinem Track raucht, also bitte, dann ist Weihnachten und Ostern zusammen.
Natürlich kann ein Rapper wie Kodak einen Kendrick rauchen.
Bro.
Ich glaube, du sagst das einfach aus Prinzip, weil Kendrick halt der gefeiertere
und
vielleicht
Prinzip
auch bessere Rapper ist, aber ich finde, Kodaks Part ist lächerlich
gut. Er ist unfassbar krass. Rauchen tut er nicht, aber er ist krass, der Part der Kodak.
Er ist das beste Feature auf dem Album.
Ja,
doch. Und ich nehme mal jetzt, gut, okay, ich nehme mal jetzt sowas wie Taylor Page raus.
Taylor Page hat schon komplett abgerissen, aber es ist ja kein klassischer Rap-Part gewesen und wenn wir davon reden,
ist das beste Rap-Feature
dann können
für
wir
mich
sagen, doch,
tut
dann
mir
bin
leid.
Ich, dann bin ich
tut
bei
mir leid,
dir.
Ich meine, diese Hook ist schon eigentlich für mich der das Ding. Aber ich finde, er hat schon ein bisschen die Show gestohlen, Bruder. Echt? Wenn er dann sagt, wie the AP Roman Numeral Area Go, I need pharmaceuticals, wie er das sagt, das ist unfassbar
nice. Warte mal, Aqua beating the block. Das ist schon, die Delivery ist schon unfassbar lässig und Cody kommt wirklich sehr, sehr geil auf dem Song.
I mean this, they don't fuck with me even if they could. Pull out the stick, hit a bitch with the wood. First part roll was breaking the hood. Don't worry about us over here, we good. AP Roman Numeral, everybody go, I need pharmaceuticals.
Trotzdem, geraucht hat er ihn nicht, aber er hat sowas von mitgehalten und das hätte ich schon mal nicht erwartet, muss ich sagen.
Ich glaube, dass Kodak dann so schon so verstanden hat, das ist hier
Big Spot. Jetzt muss er abliefern.
Wobei ich sagen muss, ich finde, Kodak wird zu wenig Credit gegeben für Sachen wie Tunnel Vision.
Ja.
was ich schon fast revolutionär gut finde.
Ja, der hat die fucking halbe Florida-Rap-Szene, die aktuell unterwegs ist, gebirft.
Ich würde mir nur manchmal eben Codex, diese typische Künstler, wo ich mir einfach mal so ein... Ich würde mir so ein bisschen so ein Projekt wünschen, wo er so 12 Songs macht und alle sind auf Tunnel Vision.
Ich glaube, so. Das steckt in ihm auch. So, der braucht
das sieht man doch hier, das ist ja das Ding.
Die richtigen Leute, die ihn so ein bisschen in die Direction lenken, weil er halt einfach ein crazy Character ist, aber er kann wirklich, er hat das Potenzial, ein richtig gutes Album
zu liefern. Aber sowas von. Aber die viele so aus der Generation leiden so ein bisschen an dem,
ist richtig.
An dem Eternal Attack Phänomen, wo das dann...
Bitte was? Ich verlasse dann diesen Podcast.
Oder einfach nur über 20 Songs lang belangloses Zeug gerappt wird. Der musste jetzt sein.
Da werden wir niemals auf den grünen Zweig kommen.
Alles gut. Das ist ja auch richtig.
Nein, so. Aber Silent Hill, fucking Hit. Hit des Todes.
Ja, wirklich. Ja, das ist für mich das andere Riesenhighlight.
Dann kommen wir zum Interlude, zum nächsten.
Diese Kendrick als Messias-Symbolik wird wieder aufgegriffen, hier zum einmal mit dem Savior-Interlude, wobei hier natürlich nur Baby Keem.
Das finde ich vertreten ist. Aber auch irgendwie cool, dass er die Interludes, also ich hätte mir bei Kodak auch einen richtigen Song gewünscht, aber dass er die Interludes an andere Künstler gibt. Er durfte es ja selbst früher mal genießen, auf Take Care, auf dem Buried Alive Interlude gefeatured zu sein und wirklich einen Raum mit einem eigenen Song zu bekommen.
Keem hat ja auch einen krassen
Verse. Und Keem hat einen krassen Verse als Line zum Beispiel.
Instrumental ist halt wieder auch so.
So Violine, ja, aber eine Line, die ich mir aufgeschrieben habe, die er gedroppt hat. My uncle would tell me the shit in the movies could only be magic. This year I did 43 shows and took it all home to buy him a casket. Wow.
Harte Line. Er ist schon ein krasser Rapper. Doch, das kann der.
So, also ich glaube, Kenny hätte dir noch ein bisschen was gezeigt, aber Keem setzt das wirklich gut um. Also er hat noch viel Potenzial in sich, da kann noch einiges kommen.
Dann kommt mit Savior der dritte Favorite von diesem Album.
Und glaube ich auch mit einer der wichtigsten Songs auf dem Album, so rein von der Thematik. Wir haben ja wieder ein bisschen Stepptanz im Intro.
Ja, aber der Beat hat auch so dieses Hit-Potenzial.
Also das ist Beat, crazy. Der wie der reinkommt, da kommt doch dieser Einstieg. CC, wait a minute, Werner Key, c'est la vie. Bam, bam, der Beat da reinfetzt. Unfassbar.
Hey, CC, wait a minute, Benaki, c'est la vie, I tell the whole truth from A to Z. Hey, show me you real, show me that you bleed. Hey, hello, crackers. I seen niggas arguing about who's blacker.
Ich denke mir dann, ich höre sowas und denke mir so, Bro, wo ist das die letzten Jahre gewesen?
Der hat's in the Ward gelassen.
Wo ist das gewesen bei Kendrick? Wenn er konstant so performen würde, dann hätte ich kein Problem, so eine Gold-Conversation zu führen. Es tut mir leid, aber ich meine es ernst so. Hier unfassbar krass, ja, wo er dann halt eben auch sagt, dass er am Anfang ja auch mit diesem Future Ain't Your Savior und
diese Kendrick Sachen, made you think about it, but he's not your savior.
Genau, wo er sagt eben, dass so viele schwarze
Cole, Future, Celebrities LeBron. Einfach,
vor allem schwarze Rapper, nicht unbedingt so ein bisschen als die Hirten, ja, so ein bisschen diese, er sagt ja dann auch, weißt du, die Hirten und die Schafe, dass sie nicht als die Hirten der Black Community angesehen werden
sollen. Ja, so regt ja auch ein bisschen die Leute dazu an, einfach mal selbst zu denken. So, Tupac's dead, gotta think for yourself. Independent thought is like an eternal enemy. So, man, unabhängiges Denken ist überhaupt nicht mehr gewünscht. Man sucht sich einfach nur noch irgendein Vorbild, irgendeinen Star aus, dem man dann nacheifert.
Uiuiui, das klingt ganz schön querdenkermäßig.
Der gute Kenny, da hat er mal ein bisschen
was gelegt. Auf der Corona-Demo in Zwönitz.
Ja, da hat er doch auch eine Line, was Corona angeht. Hat er doch hier, seen a Christians say the vaccine, mark of the beast, when he caught COVID and prayed to Pfizer for relief. Then I caught COVID and started to question Kyrie.
Der gute, ich habe aber die, da gab es ja auch eine Kontroverse, hab ich nicht
mit
verstanden.
Mit Kyrie Irving? Oder?
Ja, nee, aber mit zu den Lines, wo so nach dem Motto, ja, hier, der hätte ein paar problematische Sachen zu COVID gesagt, habe ich auch nicht gecheckt.
Fand ich jetzt nicht problematisch.
The fuck?
Das fand ich vollkommen...
Klang für mich jetzt nicht so, als wäre Kendrick Corona-Leugner, aber die Leute... Nee. Aber die
er started to question Kyrie. Kyrie ist ja so ein richtiger Impfgegner und der durfte ja auch keine Heimspiele eine Zeit lang machen für seine Nets, weil keine ungeimpften Spieler spielen durften. Ich finde eher, das ist Kritik so ein bisschen.
Ja, Kendrick hat sich als Savior, als der große Retter und irgendwo auch Goat-Rapper, wie er von vielen bezeichnet wird, irgendwo akzeptiert. Und der will aber halt auch von seinem Umfeld und den Fans hören, ob sie sich wirklich dann auch für ihn freuen. Er fragt ja dann, are you happy for me? Ja. Und, und ob sie auch noch ehrlich zu ihm sind. Weil, weißt du, viele sind dann so nur Yes-Men und so. Ja, der hat es ja auch schon mal aufgegriffen bei Mortal Man.
Auf dem Outro von To Pimp a Butterfly. To
Pimp a Butterfly, are you still a fan if shit hits the fan? Ja. Und das ist ja ähnlich so diese Sache. Jetzt hab ich mich akzeptiert in meiner Rolle, so. Als Goat-Rapper, aber auch akzeptiert, dass ich eben nicht alle retten kann.
Er weiß doch so ein bisschen von sich, so alleine, als alleiniger Savior dargestellt zu werden. So, und macht auch ein bisschen deutlich, warum er sich die letzten Jahre zurückgehalten hat. Zum Beispiel auch zu BLM nicht viel gesagt hat oder zu den George Floyd-Incidents. Er sagte, I don't care for no public speaking. And they like to wonder where I've been protecting my soul in the valley of silence. Also, dass er wirklich in der Stille sich selbst erstmal schützen musste, weil er selber mit einigen Sachen zu kämpfen hatte und dann von allen Seiten erwartet wurde, dass er sich jetzt sofort zu allen Themen äußern soll und dass dieser Druck dann einfach ein bisschen zu groß wurde.
Jo. Als ich schon dachte, dass das Album kann nicht mehr ambitionierter sein, mutiger sein, kommen dann nochmal wirklich einige Knaller. Auntie Diaries. Kendrick erzählt hier die Geschichte von zwei Transgender-Personen. Zum einen seine Tante und dann einmal Cousin, glaube ich.
Sein Cousin, ja. Me, Monty is a man now. Ask my mama why my uncles don't like him that much. And at the parties why they always wanna fight him that much. She said ain't no telling. Niggas always been jealous because he had more women. More money and more attention made more envy. Calling him anything but broke was less offending. Und nutzt natürlich so ein bisschen dieses erzählerische Element hier, um
über sich selbst zu sprechen, über die Gesellschaft und auch Ansichten von seiner Kirchengemeinde zu LGBTQ, kritisiert das auch, guckt kritisch so ein bisschen darauf, wie seine Community und seine Familie richtig, vor allem drauf war, ne? Natürlich auch mit wie diese Diskriminierung war und wie er sieht, wie falsch alle lagen und wie er probiert, also auch bestimmte Dinge schon erkannt hat.
Er zeichnet auch richtig das Bild, wie es in seiner Community abläuft. So, es wirkt ja etwas ignorant, wie er auf dem Song rappt, weil er ständig auch he und she wieder abwechselt und die Transperson mit ihrem Geburtsnamen zum Beispiel auch benennt. Er sagt ja dann auch, Demetrius ist Mary Ann auch zu seinem Cousin. Da gab es ja auch Kritik von LGBTQ.
Bro, ich sag dir, ich habe mir das heute nochmal durchgelesen. So, guck mal, er ist mein Podcast, ich kann sagen, was ich möchte.
Na, aber klar.
Ich find's erstens extrem mutig, so ein Thema zu nehmen.
Extrem.
So, hätte ich auch gar nicht erwartet.
Welcher Rapper sucht sich denn solche aufgeladenen Themen und präsentiert das in einer größeren Menge?
Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich... Naja, ich ist nicht etwas, was... ist nicht ein Thema, mit dem ich mich in meinem Alltag oft auseinandersetze.
Weil, wenn es einen persönlich jetzt nicht unbedingt...
Vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, weltweit die Conversation zu dem Thema ist sehr schwierig.
Ja.
Und ich habe das Gefühl so, und die Diskussion um den Song bestätigt mich darin wieder, ich habe dann auch gar keinen Bock mehr damit irgendwie so zu interagieren, weil du das Gefühl hast... Irgendwie, du kannst nur ein Fettnäpfchen
treten. Man kann es sowieso nicht richtig machen, richtig.
Und ich fand es extrem mutig, ich fand es auch extrem interessant erzählt. Ja, also das will ich auch Kendrick zugutehalten.
Ich glaube, du wächst vom ersten bis zum letzten Wort an seinen Lippen. Es gibt wenige Rapper, wo ich wirklich
mit diesem Thema und so. Und ich glaube dann halt auch, ich fand, Fantano hat das gut gesagt in seiner Review, dass das natürlich auch so ein bisschen für eine spezifische Target-Audience ist, dieser Song.
Richtig.
Das ist nicht unbedingt an die Trans-Community oder LGBT-Community gerichtet, sondern vielleicht auch an Black-Communities, die eben selbst damit strugglen oder Leute, die in der Familie haben und wo Akzeptanz noch nicht verbreitet ist und Leute geschämt werden. Ja,
und
oder
auf
so.
Der Ebene fand ich das vollkommen okay.
Ich bin vielleicht nicht in der Position, das zu sagen, aber ich kann das schon verstehen, aber dann denke ich mir, ja, der Song ist nicht ernst zu nehmen, weil er hier den F-Slur verwendet, ja. weil dort gesagt wird.
Ah, das wird
ich
ja
weiß
am
nicht,
Ende.
Ob du dann nicht komplett den wie sagt man auf Deutsch den Point gemisst hast so
ja.
von der Sache so ey ich weiß nicht.
Am Ende ist es ja auch ganz interessant, wie er das erklärt mit den Wort so er sagt ja see I was taught words was nothing more than a sound if ever they was pronounced without any intentions, also wenn man ein Wort jetzt nicht mit böser Absicht sagt, dann ist es halt nur ein Wort. Und dann kriegt er den Vergleich um die Ohren gehauen von seinem Cousin. Ja, was ist denn da damals auf der Tour 2018, glaube ich, war das, wo er ein White Girl auf die Stage geholt hat und die hat halt das N-Wort mitgerappt. So, und das hat er ja auch disapproved. Also, und dann, das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht, finde ich einfach nur.
Krasser Song. Ich finde, es geht auch sehr gut weiter mit Mr. Morell.
Your father should detox my calling is right on time. Transformation, I must add 1,000 lives and like 3,000 wives. You should know that I'm slightly off fighting off demons that been outside. Better known as myself, I'm a demigod. Every thought is pre-
Mr. Morell ist ja dann wieder ein richtiger Brecher. Und ich glaube, der einzige Song auf dem ganzen Album, der nur von einem produced wurde, mit Pharrell.
Ach, Pharrell hat den produziert.
Tatsächlich, okay, Pharrell hat den produziert. Krass, okay. Und das hört man, glaube ich, auch so ein bisschen an den Drums. So, das fand ich auch schon auf dem Pusha T-Album geil, das, was er da gemacht hat.
Dieser Beat könnte aus einer Folge Mr. Robot kommen. Das ist so trippy so.
Absolut. Brazy.
Kendrick float hier so mit dem Beat, was ich eigentlich sonst nicht mag. Aber ich habe das Gefühl, hier passt es richtig gut.
Es geht so krass nach vorne. So. Also, was er hier auch float, auch in diesem zweiten Verse, was er da auch rein... Puh. Also die Delivery ist brutal und Kendrick ist sehr aggressiv auf dem Song. So ist auch ein kompletter Stimmungschange schon wieder von Auntie Diaries zu Mr. Morell und dann auch zu dem Song danach. So, der fällt eigentlich komplett von der Stimmung heraus, aber passt halt trotzdem so geil ins Gesamtkonzept.
Als nächstes haben wir Mother I Sober mit der fantastischen Beth Gibbons von Portishead.
Back of some buses, I wake up at night, loved her daily, traded in my tears for a Range Rover. Transformation, you ain't felt grief till you felt it sober.
I wish you were somebody, anybody but myself.
Kann jedem nur empfehlen, Dummy zu hören. Das ist ein Trip-Hop-Album, darüber habe ich auch schon gesprochen in der Non-Rap-Favorites-Folge.
Ooh, can't anybody see? We've got a war to fight.
Fand ich auch sehr krass, sie auf dem Album zu sehen.
Das habe ich sogar auf meine List noch gepackt und noch gar nicht reingehört. Das stimmt, aber der Name kam mir nämlich auch sehr bekannt vor, muss ich sagen.
Also, ich verrückt. Sie hier zu sehen, hätte ich nie damit aber gerechnet.
Wie geil,
ja, ich weiß, das ist krass. Ja.
Unfassbar.
Vielleicht der bedrückendste Song
sehr
des
düster,
Albums.
Sehr düster, sehr traurig. Man hört es ja richtig in seiner Stimme, so, die ja wirklich sehr bedrückt klingt und auch so traurig. Das Piano ist wirklich sehr düster gestaltet, auch wieder etwas minimalistisch.
Das meinte ich vorhin, als ich so über diese Buba-Pietbüdel europäische Melancholie. Ich finde diese souligen Stimmen, die über dem Piano noch sind, dieses Oha, ich weiß nicht, ob das nicht too much ist.
Ich finde es richtig geil.
Ich find den Beat nicht überladen, aber ja. Ich glaube, ich hätte es mehr gefühlt, wenn es vielleicht
also
nur Piano ist oder
ich
so, weißt du?
Ich weiß nicht, ob ich bescheuert bin, aber beim ersten Mal war dieses, das war, glaube ich, sogar noch präsenter und das wurde, glaube ich, sogar leicht abgeändert. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre,
okay,
aber...
Okay, krass. Ja, aber ich das ist wirklich, da ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ja, es ist halt, ne?
Ist eine Geschmackssache, so mir hat es persönlich sehr gefallen, muss ich sagen.
Es ist aber halt ein Song, wo er mit verschiedenen Traumata kämpft,
da muss man
vor
halt
allem im Hinblick zuhören. auf Missbrauch, ja, wie er hier...
spricht er an, wie seine Mutter sexuell missbraucht wurde, im vorherigen Track auch schon, aber hier noch ein bisschen ausführlicher.
Und wie sie selbst dann Angst hatte, dass Kendrick Opfer wird.
Es gab ja Accusations, dass wohl ein Cousin ihn missbraucht hätte, aber er hat es immer wieder denied und dann wird auch klar, warum seine Mutter da so energisch nachfragt, wenn sie selber so ein Trauma erlebt hat. Und ja, der Song geht ja wirklich noch weiter, da wird ja richtig über das Trauma über ganze Generationen von Black Families gesprochen.
Ja, the generational curse.
Generational curse, den er am Ende wohl bricht.
Das ich finde, der Song ist auch sehr, sehr krass aufgebaut.
Ja, also, am Ende, wie es dann richtig hochgeht und wie er dann so ein bisschen komplett fast Preacher-mäßig am Ende seine Lines dann reinspuckt und immer emotionaler in der Stimme wird. Und das ist auch einfach ein Rapper, der unfassbar mit seiner Stimme spielen kann. Wie viele verschiedene Stimmlagen hier schon, also nicht nur auf dem Song, sondern auf dem ganzen Album präsentiert, wie er die Emotionen in seine Worte packen kann, das machen nur wenige so.
Ja, was ich auch sehr interessant fand, wie er auch so ein bisschen so, ja, der sexuelle Missbrauch, dem viele schwarze Kinder ausgesetzt sind, welche, wie viele Ursachen das für die bestimmte so, auch die toxischen Seiten der Kultur, ja.
Ja, auch wie viel
Einfluss das hat.
Wie viele Rapper auch zum Beispiel früh mit Missbrauch zu tun hatten.
Und deswegen sich auch so verhalten, wie sie es tun. Was ich auch schon sehr krass fand als Satz, so generell. Ja. Okay, krass.
Er sagt ja auch, I see him daily burying their pain and chains and tattoos. So listen close before you start to pass judgment on how we move. Also das
war diese Stelle,
die materielle Dinge für die Traumabewältigung genutzt wird und Rapper das auch als Ansporn sehen, überhaupt mit dem Rappen zu starten und was zu erzählen, weil sie selber so ein Trauma erlebt haben. Fand ich sehr krass.
Kendrick hat hier wieder bei dem Sequencing das gut gemacht, weil er dich dann immer mit so diesen vorangegangenen Songs dich dann wieder reinzieht in das Album und dann bist du bereit, dann auch dich mit sowas auseinanderzusetzen, weil einfach so, das ist ja kein easy listen.
Ganz weißt du? Schwer von außen.
Wenn und man ich glaube, in dem macht. Album ist der schon so gut gesetzt, dass der hier kommt an der Stelle, weil du vorher ja schon dich darauf wieder einlässt durch Sachen wie eben Mr. Morell oder auch Savior und so, weißt richtig. Du? Finde ich krass, wie er das gesetzt hat. Der Song, der ist sehr, sehr schwer zu verdauen, aber auch unfassbar ehrlich. Ich glaube, es muss extrem schwer sein, über so Sachen, vor allem von der eigenen Mama zu sprechen.
I'm shivering as I write this song, sagt er ja auch so. Also wirklich schwer für ihn, den Song auch zu machen.
Und eben dann hier ist es auch, wo er dann, er tapdanced nicht mehr um die schwierigen Themen, sondern hier spricht er die komplett
klar,
direkt an. Und macht dann ja auch in dieser Therapy-Session, die das Album richtig. Darstellt, sozusagen diese endgültigen Fortschritte.
Hat so eine Entwicklung durchlaufen und hier kann er dann wirklich offen über alles sprechen, seine Emotionen freien Lauf lassen.
Und das mündet dann alles in
Mirror,
dem finalen Song. Hier natürlich auch wieder, weil wir die ganze Zeit sprechen über Spiegelthematik und so, richtig. Hier der Mirror,
da haben wir es eh nochmal in Worten
zusammengefasst. Genau. Spiegel natürlich auch könnte passen, weil Kendrick ja so ein bisschen.
Er guckt auch in die Vergangenheit.
Es ist ja auch, es ist ja auch das, vielleicht das Album, was am meisten über ihn selbst und sein inneres Leben spricht.
Sein persönlichstes Album, würde ich sagen. Also natürlich ist Good Kid, Mad City hat auch
sehr viele persönliche. Ja, aber das ist für mich eher so ein bisschen Heranwachsen und Geschichte.
Richtig, und hier geht es so richtig tief in die Psyche rein, wirklich.
Also genau.
Das ist nochmal.
Und da passt es ja auch Mirror. Er guckt in den Spiegel und erzählt uns, was er sieht und was auch sozusagen in ihm drin ist, was ein Mirror nicht zeigen kann.
I choose me. You won't grow away, no me.
Ich finde, das große Thema des Albums für mich ist diese persönliche Weiterentwicklung. Ja, und ich finde, dieser Abschluss hier spricht über sein geistiges Wachstum. Natürlich beginnt mit seiner Therapie. Im Refrain entschuldigt er sich ja auch für seine jahrelange Abwesenheit, aber sagt auch gleichzeitig, dass ihm diese Abwesenheit sehr geholfen hat.
Ja.
Und er befreit sich auch endlich von dieser Erwartung, ein Retter zu sein, ein Savior zu sein. Und es ist ja dann am klarsten, als er dann sagt, I choose me, I'm sorry.
I choose me, I'm sorry.
Ich entscheide mich für mich selbst, das ist dieser finale Schritt.
Er musste sich für sich selbst entscheiden und sich einfach von diesem ganzen Druck befreien, der über die Jahre auf seine Schultern gelegt wurde, weil er einfach selber noch Sachen hatte aus seiner Vergangenheit, die er aufarbeiten musste und mit dem Album macht er das. Und das Album
ist extrem lebensbejahend und auch extrem positiv, was so ein bisschen Selbstakzeptanz ist. So, dass ich das schon fast schon erfrischend fand. Ich find's krass, wie stark so ein I Choose Me-Satz wirkt.
Das ist so einfach nur eine Line, aber die mit dem Kontext des ganzen Albums dann so viel Sinn dann auch noch macht. Das ist schon mit so wenigen Worten so große Emotionen hervorzurufen, ist schon eine große Kunst.
Ich find's extrem gelungen, wie er hier so ein bisschen diesen, weil das Album wie diesen ganzen erzählerische Bogen, das ist ja das Ende, ja, wie gut sich der Kreis schließt.
Ja.
Viel besser als das bei den Alben zuvor der Fall war, für mich jedenfalls. Und er schließt ja auch den Albumzyklus mit TDE. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, er hat ja wirklich diese großen, was sind das, vier Alben, die er da hat? Ja,
Section 80, Good Kid, Mad City,
Damn. Ich würde aber sagen, so ab Good Kid, Mad City,
aber so Section 80 war ja noch nicht so groß.
Die großen vier, ist halt krass, wie er einfach, wenn man das als Gesamtwerk sieht, wie er diese Reise gemacht hat. Das ist ja wie so ein Ankommen und Ende, wo du dich fast fragst, hat er das schon 2012 vorausgeplant, was er in den 10 Jahren releasen wird? Also das
ist unglaublich,
das will ich Kendrick wirklich zugute halten, wie gut eigentlich
du kannst,
nachvollziehbar das ist.
Du kannst diese 4 Alben am Stück hören und du hörst wirklich Album für Album die Entwicklung, die er da durchschritten hat.
Good Kid, Mad City ist eben diese, ist wo er uns so ein bisschen auf diese Reise mitnimmt. Seine Jugendzeit, seine Entwicklung, die ihn dahin gebracht hat, genau, dieses, wie so ein Tag durch Compton mit Kendrick. Dann hast du natürlich To Pimp a Butterfly, was auch so viel mehr um seine Surroundings geht, um die Black Community, die Kultur, um auch die Probleme, die seine Community hat, die auch die schwarze Community in Gesamtamerika hat. Dann hast du natürlich Damn, was fast schon irgendwie, ich würde sagen, wie sein religiösestes
Album. Hast ja auch die Songs mit den 7 Todsünden benannt. So, das ist sein Amtabstand.
Und hier ist es dann das Album, ich im jetzigen Moment, der Abschluss meiner Reise, ich bin irgendwo angekommen. Deswegen finde ich halt krass, wie er diesen Zyklus geschlossen hat. So. Und ich würde auch einfach abschließend sagen, es ist Kendricks bestes Album seit Good Kid, Mad City.
Und da bin ich ganz bei dir, mein Freund.
Okay, nice. Ja, nee, also
für mich, ich habe das ja schon früh zwar dort eingeordnet, was natürlich schwierig ist bei Kendrick-Alben, weil du die eigentlich erstmal ein paar Wochen wirken lassen musst. Aber selbst jetzt, und ich glaube auch nicht, dass es mit der Zeit schwächer wird, der Gedanke, aber das ist für mich mit Abstand, das ist sein zweitbestes Album. So. Also Good Kid, Mad City ist für mich einfach untouchable. Das ist wahrscheinlich
ich hab's ja letztens wieder nochmal gehört, aber wie es ist halt wirklich unfassbar, wie iconic die ganzen einzelnen Songs auch sind, die überall laufen, mit denen du Erinnerungen hast. Und ich finde, seine Production war nie besser als damals, was sehr schade ist, weil ich finde auch einfach, ich kann heute noch zu Bitch Don't Kill My Vibe chillen. Ich finde Swimming Pools ist genial. Money Trees ist einfach ein legendärer Song. Du bist sofort in der Stimmung.
Richtig. Und
ich fand, das hat er, das würde ich jetzt einfach vorwegnehmen, nie wieder in seiner Karriere so hinbekommen.
Das ist aber auch ganz schwer, wenn du schon so einen unfassbar hohen Standard setzt, dann irgendwie wieder ansatzweise daran zu kratzen. Sein Potenzial ist natürlich da, aber das war schon eine hohe Bar, die er da gesetzt hat.
Good Kid, Mad City hat 2 Songs, die runter müssten vom Album.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Die kommen am Ende?
Reden wir jetzt von der Standard- oder von der Deluxe-Version?
Oh Gott. Ich glaube, das gehört noch zu... Wie viel hat die Standard?
Standard endet mit Compton, mit dem 12. Song.
Ach, stimmt. Na gut, na, dann würde ich wahrscheinlich gar nichts runternehmen.
Aber okay, Bonus-Songs waren nicht so deine. Ich fand's...
Black Boy Fly, Now or Never.
Genau, Never habe ich nie so gemacht. Ja.
Ich finde.
The Recipe ist natürlich geil. Also, das ist ein.
Ich würde am liebsten Compton mit Recipe.
Oh ja, das auch. Compton ist auch schon fast am ehesten der Song, so den ich auf dem Standardversion.
Ansonsten muss ich sagen, das ist halt.
Bruder,
wirklich,
du hast
halt
da Songs, Bruder. Du hast Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Vielleicht einer seiner besten Songs. Du hast Backseat Freestyle, ja, The Art of
ist,
Peer Pressure,
ist,
Money Tree,
echt kein schlechter,
Poetic
kein schlechter
Justice,
Track drauf.
Mad City.
Ich finde Poetic Justice ist, ich weiß nicht, ob das so gut gealtert ist von allen.
Ich höre es mir heute auch noch gern an, aber ich glaube, die beiden hätten noch was Geileres abliefern können. Was so schade ist, dass die nicht mehr einen Song
haben. Ich finde den Beat nicht mehr so nice, ich weiß nicht, irgendwie. Aber ja, es bleibt für mich, Kendricks bestes Album und ich finde, danach kommt Mr. Brown, Big Steppers, deswegen... Vielleicht, weil ich auch keine Erwartungen hatte, war ich umso positiver überrascht. Ich finde nicht, dass es ein perfektes Album ist. Ich finde auch nicht, dass ich jeden Song oft hören werde. Aber ich finde, hier ist seit langem mal wieder so ein Konzeptalbum gelungen.
Ja.
Weil aber es ist natürlich normal für mich als die Person, die ich bin, aus Deutschland, dass ich hierher komme, dass ich ein White Boy bin. Ich kann da mit den persönlichen Struggles, was Verantwortung angeht, was irgendwie Erwartung angeht, natürlich viel mehr relaten.
Kann man viel eher als auf Damn oder auf To Pimp a Butterfly. Und deswegen ist es auch einfach ein Album, wo man dann eher sagt, ja, sagt einem zu. Aber
ich wollte ja auch nie Kendrick-Hater sein, aber ich finde halt nur, ich fand es fast schon, also der Unterschied zu diesem, wie sehr ich den selbst fühle und oder wie wenig ich ihn lange Zeit gefühlt habe und wie groß weltweit nicht nur Hype ist oder die Verehrung, das war immer für mich sehr schwer, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Nicht, dass ich ihm das nicht gönne, Nee, ist richtig. Aber ich habe mich da schwer getan. Und jetzt will ich noch über ein paar Sachen sprechen. Du würdest das ja auch...
Ich hatte auch noch eine kleine Frage an dich.
Okay.
Erstmal, wir müssen, glaube ich, trotzdem über die Sales sprechen. Also ich war sehr überrascht, muss ich sagen, dass es dann doch so wenig geworden ist. Ich habe schon damit gerechnet, dass es ansatzweise die Zahlen von Damn erreicht, was er, glaube ich, 600k in der ersten
niemals Woche gemacht hat. Niemals habe ich mit 600k gerechnet.
Dass er da rankommt, okay, aber ich hätte schon 400k plus gedacht und dass es dann unter 300 waren, okay. War trotzdem.
Das hat mich jetzt nicht so gejuckt, weil am Ende des Tages denke ich mir so, okay, ich habe dafür das Kendrick-Album bekommen, was ich, auf das ich sehr lange
gewartet habe. Verstehe mich nicht falsch. Die Sales, so, der hätte auch 10k verkaufen können.
Nee, das Album wäre
trotzdem geil für mich
gewesen. Aber
ich war sehr überrascht, dass es so wenig ist. Und in der zweiten Woche dann auch so gesunken ist. Aber Replay-Value ist halt die Frage.
Das ist schwierig. Und tatsächlich bin ich überrascht, dass, weil das Album hat jetzt auch nicht so viele Einzelsongs, die
du hast halt so ein paar Hits, du hast Die Hard, du hast Rich Spirit, du hast Silent Hill, die du wirklich durchgängig in jeder Lage pumpen kannst. Aber Songs wie Mother I Sober oder Anti-Diaries oder We Cry Together sind Meisterwerke, aber es sind keine Songs, die du dir daily in der Rotation hast.
Bro, ich habe im Hinblick auf Kendrick sowieso das Gefühl, dass ich irgendwie auch out of touch bin und die Leute nicht verstehe, weil so schwer zugänglich, wie ich To Pimp a Butterfly finde,
ja,
dass es dann trotzdem so viel kommerziellen Erfolg auch hatte und immer noch von so vielen Leuten so
verehrt
gefühlt wird.
Viele sagen ja, oh Gott, das ist mit Abstand sein bestes Album.
Naja, da geht nichts nicht drüber. Das. Die sagen, das ist das beste Rap-Album
oder
aller Zeiten.
Rap-Album
so, aller wo, ich
Zeiten
natürlich, ja. wo ich natürlich dann einen Schüttelfrost kriege, weißt du, so, aber...
naja, es hat sich auch gut Preise
deswegen habe ich mir dann gedacht, so weißt du, dass ich ein Kendrick-Album wieder mal richtig feier und das dann aber wiederum nicht viel verkauft, das ist für mich schon klar. So anscheinend bin ich nicht...
Bist du davon nicht überrascht gewesen, von den Zahlen
an sich? Ich habe anscheinend ganz anderes Empfinden, was Kendricks Musik angeht, okay, als die meisten Leute auf dieser Welt. So,
gestört hat mich das auch überhaupt
aber
nicht.
Aber ich habe auch nicht mal mit 500k gerechnet, okay, auf keinen Fall. Ich glaube, gerade verkauft sowieso nicht.
Drake ist der Einzige, der über 500k im Hip-Hop-Bereich safe macht. Er
was hat
mit
Drake
CLB 620, 630k waren es, glaube ich.
Drake ist schon crazy.
Aber
Kendrick hat auch nicht mal eine wirklich große Single gehabt.
Richtig, so. Er hat keine große Single. Es sind Songs, die jetzt vielleicht nicht den größten Replay-Value haben, aber das macht es nicht zu schlechten Songs.
Es sind 5 Jahre seit Damn vergangen. Vergiss mal nicht, wie viel sich verändert hat.
Das,
so TikTok ist gekommen und der ganze Spaß, weißt du?
Aber ich dachte trotzdem, dass er immer noch die überlebensgroße Figur ist, dass er trotzdem alles mit Grund und Boden verkaufen wird, aber okay. Damit kann ich trotzdem leben. Wenn die Qualität stimmt, ist mir das dann auch egal, aber fand ich irgendwie erstaunlich.
Hat er nicht weniger verkauft als Cole erste Woche?
Ich glaube, Off-Season war knapp drunter, 280k oder so, und der hatte 296k. Aber Future hat in der zweiten Woche mehr verkauft als Kendrick in der zweiten, und das, puh.
Ja.
Boah, das ist schon eine Ansage.
Ja, ne, also auf dem... Da gibt es das Bild mit dem Mount Rushmore der vier Rapper.
Ja, da muss dann wohl Future
da Platz muss nehmen. Wohl Future dreimal drauf sein und nochmal einmal Drake.
Aber wir können ja auch trotzdem noch ein bisschen weitergehen, was so das Ranking, wir haben es jetzt in seine Diskografie eingerollt und sind uns recht einig, dass es die Nummer 2 ist. Jetzt haben wir ja 4 der vielleicht größten Artists, die wir aktuell haben, die in den letzten Jahren gedroppt haben. Also wir haben letztes Jahr Donda bekommen von Kanye, TLB von Drake, Offseason von Cole und jetzt Mr. Royal von Kendrick, und jetzt brauche ich von dir bitte mal ein Ranking.
Boah, Alter, schwierig. Das ist insofern schwierig, dass ich habe ja vorhin mit dir darüber geredet schon, CLB ist nicht so stark wie Donda oder wie Mr. Morale, aber es ist das Album, was mir am meisten Spaß gemacht hat, wo ich die meisten Hits habe, die ich immer wieder höre.
Ja.
Ich höre immer noch Songs von CLB, Raise My Mind geht immer, Fountains mit Camps geht immer, gerade jetzt, wo es wieder warm wird, so Leute, ja, das ist
wunderschöner Song.
Drizzy hat das immer, deswegen, das lässt im Nachhinein die Alben auch immer besser wirken, als sie dann vielleicht sind.
Es geht ja jetzt auch nicht um nur reine Qualität, sondern wirklich persönliche Präferenz.
Ich muss nochmal Donda hören. Donda ist halt auch einfach auch so ein Riesending, wo ich mir sage, ey Bruder, du hast komplett übertrieben mit der Länge und so. Das ist, boah.
Ist halt immer schwierig, dann so ein ganzes Stück wieder
zu hören. Es ist halt immer einfacher, das zu sagen, weil jetzt wäre es einfach, Kendrick zu sagen, weil es das ist, was ich am längsten jetzt auch in letzter Zeit gehört habe. So.
Es ist halt auch der frische Eindruck, den du von dem Album natürlich hast. Vielleicht ist diese Frage angebrachter beim Jahresrückblick.
Ich weiß nur, dass Cole für mich auf dem letzten Platz ist.
Das hätte ich mir jetzt aber auch denken können.
Aber
ist er bei mir auch. Ich mag Cole sehr, aber ist er bei mir auch.
Weißt du, was doch das Problem bei mir ist? So dadurch, dass ich auch alleine für einen Podcast so viel Musik hören muss. Mittlerweile, ich muss sagen, weil es einfach ist so.
Ja, manchmal muss man sich ein bisschen
Ich hasse das nicht, ja. Aber ich muss Musik hören und man vergisst so viel von Sachen, die nicht hängen bleiben, was auch manchmal schade ist. Ich kann ja nicht einen Songtitel vom letzten Cole-Album nennen, obwohl ich das schon ganz ausführlich mit Beezy besprochen habe.
Ja, ein paar fallen mir noch ein, aber ich habe auch eine leichte Schwierigkeit.
Da war doch ein Song mit Baby drauf. Ich habe vergessen.
Pride is the Devil.
Ja, okay, stimmt. Pride is the Devil. Ja, okay, jetzt, wenn du sagst, aber.
Ja, ich nicht aber du hattest es jetzt nicht sofort im Kopf.
Überhaupt nicht. Und das
wenn auch nicht so die Replays hast,
aber. Sagen wir mal, Donda, Kendrick, CLB, Cole.
Mhm. Okay. Kann ich fast mitgehen. Ich würde zwar auch vielleicht unter dem frischen Eindruck Kendrick aktuell sogar vor Donda noch sehen. Aber da gehe ich mit.
Rank mal Kendrick, weil da will ich dir gleich nochmal was sagen, weil ich habe die gesamte Discography nochmal gehört, seit langem mich mal wieder mit Kendrick auseinandergesetzt, weil ich wusste, das neue Album kommt und ich habe was für mich festgestellt, wo wir wahrscheinlich unsere Meinung extrem auseinandergehen, aber...
Studioalben?
Ja.
Also mit Section 80 oder?
Mit Section 80.
Gut, dann Section 80 auf 5, To Pimp a Butterfly auf 4. Damn auf 3, Mr. Morale auf 2, Good Kid, Mercedes City auf 1.
Mhm.
Ist mein Ranking.
Ich habe To Pimp a Butterfly nochmal intensiver gehört. Ich bin immer noch der Meinung, dass was bei dem Album mich so ein bisschen stört, du hast nicht so diesen, manche Leute werden es durchdrehen, ich finde, du hast nicht so diesen Standout-Track, den du immer wieder so pumpen kannst. Ich finde auch, das ist
King Kunter
nicht oder Alright für mich nicht, auch wenn das
die Singles waren. Jetzt auch die zwei, wo ich am ehesten dran gedacht habe, aber du hast recht. Ja. Wenn ich das Album höre, dann es gerne am Stück,
Für mich ist das, beschreibt das perfekt das Problem, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Konzeptalben, dass es eigentlich fast nur als ein gesamtes Ding das funktioniert, richtig. Finde ich.
Das ist noch eher als jetzt beim neuen Album.
Und auch da, und ich bin ja großer Jazz-Fan, aber in diesem Hip-Hop-Kontext und so tue ich mich da extrem schwer. Ich kann das kaum genießen. Es ist das perfekte Beispiel von einem Album, wo ich die Vision respektiere und schätze, aber überhaupt nicht irgendwie emotional connecte.
Sehe ich ähnlich.
Ich finde aber, das ist wenn man nur musikalisch rangeht, ich finde, das hat vielleicht das beste Sequencing von allen Kendrick-Alben. Na gut, okay, Good Kid, Mad City ist schon krank.
Kann man drüber diskutieren, so, aber...
Naja, ich finde, um so ein Konzept, was hat er ja wirklich, das muss man sagen, fantastisch umgesetzt. Das ist für mich vielleicht die größte Meisterleistung an To Pimp a Butterfly, dass er das Konzept so krass umgesetzt hat. Ich finde, das ist extrem schwer und das hat er gut gemacht. Ich finde, ja, also das übergreifend besser als die Musik an sich. Und was für mich bei einem Re-Listen wirklich komplett runtergefallen ist, wo ich sage, heilige Scheiße, was für mich auch immer schlechter wird, je öfter ich das höre, ist Damn.
Okay, krass. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen.
Ich habe das letztens gehört und ich war brutal enttäuscht. Ich finde, das sind die Kendricks belangloseste Tracks drauf.
Mhm.
Ich finde auch da wurde
und seine... Das ist das Album, für das er den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Als einziger und erster Rapper überhaupt.
Ich habe damit kein Problem. Das Album ist ja sehr kontrovers und ist ja auch in Ordnung. Ich habe ja selbst auch bei Vibe mit Visi auf der Instagram-Page gefragt, ist es ein Classic für euch? Ich glaube 60-40 war es fast, oder 55-45 für Nein.
Jetzt nach 5 Jahren kann man das
ja diskutieren. Ja genau, jetzt ist die Zeit, ist also immer noch umstritten, aber ich gehe da mit. Bro, ist für mich auch nicht gut gealtert.
Das ist krass, ich höre es immer
noch gerne. Diese U2-Scheiße und ich fand auch den Song mit Rihanna unerträglich. Unerträglich. Die Beats sind komplett lame. Ich fand DNA früher war ein krasser Banger, jetzt kann ich das nicht mehr hören. Ich fand Humble auch schon damals unfassbar nervig.
Ja.
Der Beat ist Katastrophe, ich hasse das. diese Phase, die es damals gab mit diesen komischen Piano-Beats.
Mhm.
Ich habe das damals schon gehasst.
Es hat sich mit der Zeit jetzt nicht zum Positiven verändert.
Und ich sag's dir, heißt der Love Me oder Love?
Love. Love mit Zachary.
Love ist der mit Abstand der beste Song von dem Album. Der einzige auch mit Replay-Value für mich. Und ich würde es echt auf unter Section 80 packen.
So. Uff.
Ja, wirklich. Auch dieser Gimmick mit dem Rückwärtsspielen und so, Alter. Da ja, fing schon,
da bin ich da, dann auch
da fing's dann schon an, wo ich sagte, so Kendrick, sein. Alter, was soll denn der
Aber Müll? So ein Song so. Wie Fear zum Beispiel, das ist schon
Deswegen, ich respektiere Kendrick als Rapper. Dieses Album, was er jetzt gedroppt hat, hat mich ihn wieder ein bisschen mehr mögen das lassen.
Das hört man doch gerne.
Ich muss aber sagen, und dazu kommen wir, weil Kendrick ja wirklich seit einiger Zeit in der GOAT-Conversation ist. Kendrick hat die schlechteste Beat-Auswahl von allen Rappern, die in der Gold Conversation je gewesen sind.
Statement. Aber wenn wir
jetzt aber überlegen, wirklich Gold Conversation. Ich meine jetzt nicht, hier Stove God Cooks, sondern ich meine jetzt
Baby.
Ja, genau. Sondern ich meine jetzt
wir wirklich. Wir reden von Drake, wir reden von Kanye, wir reden
Drake,
von
Kanye, Jay, Biggie, Tupac, ja. M auch. Sorry.
Ja, okay.
Sorry. Also wenn ich brauche M ab 2010.
Was Peak angeht, können wir drüber reden, klar. So Gesamtdiskografie fällt M für mich raus. Was Peak angeht, auf jeden
die
Fall.
Die ersten 5 Alben von M haben mit Abstand bessere Beats als die Alben von Kendrick. Für mich jedenfalls. Production, ja. Mhm. Alles nach 2010, okay, ist eine andere Sache. Aber ich finde, alleine, wenn man den Katalog sich anguckt, wer ist noch in der Gold Conversation? Kanye auf jeden Fall nicht übertroffen.
Nein, Biggie, Kanye hat vielleicht auch.
Biggie und Park finde ich auch nicht. So, ist natürlich schwierig, das
Biggie
zu vergleichen.
Biggie hat 2 Alben, das ist schwierig.
Ja, aber zwei
Brecheralben, zwei natürlich.
Unfassbare Classics mit gigantisch vielen Hits.
Absolut.
All-Time-Hits.
Ja.
So. Jay hat eine geisteskranke
Diskografie. Jay hat einen unfassbaren Katalog, ja. Hat auch noch im hohen Alter hat so ein krasses
Album. Der einzige Goat-Rapper, der immer für seine Beatwahl kritisiert wurde, so, was ich auch nicht unbedingt verstehe, ist Nas. Und ich finde, ich finde auch, dass Nas da eine Oberhand hat.
Beatmäßig?
Ja. Anzahl. Ich meine nur so Anzahl.
Ne, ich verstehe, wo du herkommst. So. Also, To Pimp a Butterfly hat mich halt auch ein bisschen abgeschreckt, so rein vom Sound her. Aber sonst, Damn, finde ich halt, ist für mich nicht so schlecht gealtert wie für dich, aber
ich war letztens schockiert. Ich war schockiert.
ich hab's dir ablesen können. Aber beatmäßig kann man drüber diskutieren, dass er da nicht zu den Stärksten gehört, auf jeden Fall. Aber trotzdem finde ich, wenn wir jetzt die Gold-Diskussion aufmachen, wenn wir die 4 Alben nehmen, wenn wir Section Idiots meinetwegen mal rausnehmen.
Was ihn besonders macht, ist natürlich ist klar, die Ambition und ständig und jetzt auch, das hatte ich ja vorhin gesagt, dass du einfach diese 4 Riesenalben hast, die trotzdem auch alle hintereinander, ja, könntest du die abspielen und du hättest wirklich wie so den,
dieser Faden,
wie so den Flow die vom zieht. Leben eines Mannes, das ist unglaublich, so eine diese Konstant, das zu abzuliefern. Aber ich finde, da sind noch die einzelnen Unterschiede zu hoch für mich. Und ich frage mich, ob Kendrick auch fähig ist, auch einfach ein Nicht-Konzept-Album zu droppen.
Das habe ich mich aber auch schon lange mal gefragt, ob er nicht mal so ein Mixtape auspacken kann, wo einfach nur geflext wird, wo das jetzt nicht alles unbedingt ein Konzept zusammen hat, wo die Beats einfach mal brechen und wo er richtig loslegt.
Weil ich glaube, der weiß ganz genau, sobald er das macht, dann ist er wieder unten durch bei der halben Pseudo-Kritiker-Welt.
Aber eigentlich hat das Album ja klar gemacht, dass er so ein bisschen darauf scheißt, was die Öffentlichkeit nun von ihm verlangt. Deswegen kann ich mir vielleicht erhoffen, dass er in dem PG-Lang-Kontext jetzt mit seinem neuen Label vielleicht doch nochmal andere Wege bestreitet.
Ich kann absolut verstehen, warum so viele, auch gerade so jüngere Leute und Leute, die auch irgendwie später zu Rap gekommen sind, ihn als den Goat ansehen, weil er ist halt der perfekte, ikonische Rapper für die Gesellschaft von heute, die so viele Wandlungen durchgemacht hat. Seien es jetzt der Song Auntie Diaries oder so. Richtig. Das ist natürlich das perfekte Spiegelbild. Er ist der Rapper. Ich finde schon, dass die Welt oder jüngere Leute im Gegensatz zu dem, was ich von früher kannte, vor allem durch das Internet auch, ist viel, ich will nicht Woker sagen, weil das dumm klingt, aber du weißt, was ich meine, hat eine viel größere Sensibilisierung für solche Themen erhalten, auch generell, weißt du, Black Lives Matter und all diese
ist
Sachen.
Ist auch kein Rapper, der normale Rapper-Wege bestreitet.
Was in den letzten 20 Jahren gab es natürlich auch diese Rapper, ja, sei es Common oder
bei
eben
ihm
auch,
ist es aber
oder
schon
auch The
sehr,
Roots oder so, aber,
sehr auffällig.
Aber er hat das natürlich auf eine ganz andere Stufe gebracht und deswegen ist er vielleicht dieser eine Rapper, der am besten diese gesellschaftlichen Veränderungen repräsentiert.
Das sind zumindest die Punkte, die für mich sprechen, dass er auf jeden Fall in diese GOAT-Diskussion reingehört. Also, ob er es am Ende ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber er hat auf jeden Fall den Input geliefert, um ihn da in diese Diskussion reinzuhieven.
Er hat ein Untouchable Classic Album, ein Klassiker-Album, was alle als Klassiker bezeichnen, wo ich nachvollziehen kann, warum, aber das nicht für mich jetzt.
Für mich persönlich so, auch nicht, aber das ist ein Klassiker.
Naja, ob das für die Gold Conversation reicht, wer weiß.
Ja, wir werden ja sehen, wie sich das Album jetzt entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass man in 5 Jahren davon schon, dass du vielleicht auch davon noch besser sprichst als jetzt Damn nach 5 Jahren.
Na, aber das neue Album auf jeden Fall, aber ich bin noch sehr zufrieden damit. Deswegen, ich war wieder mal schlau, ohne Erwartungen ranzugehen, weil ich mir dachte, Kendrick, so gerade nach The Hard Part 5, was kann das so werden? Bei mir ging das
ja gar nicht. Ich hatte ja eigentlich gewaltige Riesenerwartungen und die wurden erfüllt, muss ich sagen.
Na, das ist noch deswegen, besser. Ja.
Es ist für mich auch kein 10 von 10 Album, ist das neue, aber es kratzt daran fast.
Oh, okay. Das
ist, ich habe eine 9, habe ich im Rating, also für mich so ein bisschen, wenn man es jetzt runterbrechen will, schon stehen.
Damn.
Ja, und deswegen, was
7,5 mit Potenzial zu 8.
Na, für mich hat das Ding wieder die Album of the Year Debatte so ein bisschen angeheizt. Was Rap angeht, für mich aktuell sowieso konkurrenzlos, aber an Dawn reicht es natürlich noch nicht ran. Da müssen wir noch ein paar Monate abwarten. So, aber das ist schon ein Album, was The Weeknd abgeliefert hat, was auf der 1 wahrscheinlich zementiert ist.
Ich schwöre dir, als ich das gehört habe, ich dachte, heilige Scheiße. Aber um nochmal einen kleinen Abschluss zu finden, ich habe letztens wieder ATLiens und Aquemini gehört von Outkast. Zwei Alben, die jedes Jahr immer mehr von mir geliebt werden und immer höher steigen in meinen Favorites. Und ich muss dir sagen, das sind ja auch zwei Konzeptalben, so kann man das auch machen, finde ich. Und ich weiß, dass Andre 3000 ein sehr großer Einfluss auf Kendrick war.
Da, definitiv, das kann man nicht
abstreiten. Und ich finde, da kannst du jeden einzelnen Song, ist ein Banger, ist ein Knaller und trotzdem funktioniert als Konzept fantastisch so. Und die altern auch unglaublich gut. So,
ich muss unbedingt nochmal wieder rein und ich habe die natürlich gehört, aber ich habe es nicht mehr so vor Augen
also, oder im Ohr, besser gesagt. Weiß nicht, so The Art of Storytelling Part 1, so, das sind so Sachen so.
Andre wird ja auch, zum Beispiel gehört ja auch eigentlich in die GOAT-Diskussion, wenn wir von den besten Rappern
generell aller Zeiten Outkast hat vielleicht Top 3 Discography im Hip-Hop all time.
Wird ja auch mit gut diskutiert, ja.
Da hast du Buba, Kanye und Outkast. Ich meine es ernst jetzt. Ich meine es ernst.
Ich fand nur Buba dann hat natürlich einer der besten Discografien der Zeit. Nur random jetzt mit den Amis mit reingemixt, aber na klar, Buba, über was reden wir?
Der kommt immer auf.
Der muss überall Podest erwähnt werden. Es ist Standard.
Nein, aber ich sag's mal so, ich bin mehr als zufrieden. Ich glaube, es wird doch jetzt öfter laufen, das Album. Und vor allem die einzelnen Songs auch. Und
ich habe am Anfang ein bisschen übertrieben. Ich habe es, glaube ich, 20 Mal das so hintereinander echt gehört. Krass. Dann habe ich mal 2 Tage Pause gemacht, so ein bisschen was anderes gehört. Und jetzt wieder auf die Vorbereitung für die Review mehr gehört.
Ich bin aber gespannt, was Kendrick
läuft immer noch
was gut Kendrick durch jetzt machen wird.
Weil
es sich eigentlich
hoffe,
ja ein Zyklus geschlossen hat. Nicht nur mit dem Label, sondern auch generell mit
persönliche
so ein bisschen Entwicklung. Diese Entwicklung. Hat er noch was zu erzählen? Wie wird er das erzählen? In welcher Art, in welcher Form wird er sich fokussieren, sein eigenes Label eher aufzubauen und dann immer als Feature-Gast aufzutreten? Ich hätte auch einfach Bock, ihn mal wieder auf irgendwelchen Sachen zu hören.
Der muss mal wieder ein paar
Features. Kann Kendrick nie einfach mal auf einem Kodak-Mixtape auftreten, so, weißt du, ich finde.
Wäre doch jetzt mal angebracht. Er hat doch auch früher zum Beispiel auf dem Rich the Kid Song war es, glaube ich, hier New Freezer, wo er einfach mal kurz random reinkommt, mal abreißt und dann wieder weggeht. So, warum nicht, Kendrick? Hat mehr davon, gerne.
Wie gesagt, ich glaube, er sollte auch ein bisschen mal wieder zurückkommen. So, ich weiß nicht. Ja. Er kann ja immer noch seinen für sich beanspruchten Go-Titel haben, aber er kann ja trotzdem wieder sich unters Volk mischen, um so zu sagen.
Er ist so ein bisschen fed up. Er ist ja auch direkt nach Album Release nach Ghana und ist so ein bisschen untergetaucht.
Hab schon gesehen.
Ist halt ein wirklich sehr zurückhaltender Mensch, aber er hat es in der Vergangenheit auch gezeigt, wenn er auf irgendwelchen random Trap-Features aufgetaucht ist, er hat immer abgerissen. So, er hat einen fucking Song mit Fredo Santana und hat dort abgerissen. Also, der kann das, es ist ja in ihm. So, er muss einfach mal wieder Bock haben. Und da sehe ich doch ganz positiv eigentlich in die Zukunft mit seinem neuen Label, dass er da auch mal wieder ein bisschen mehr aus sich rauskommt. Aber ja, ich habe Bock auf Neues. Ich will nicht schon wieder 5 Jahre warten. So, ich habe verstanden mit dem ganzen Album, warum das so eine lange Zeit war, aber ich kann nicht nochmal 5 Jahre warten. Nein, ich brauche dann doch wieder bald was Neues, nach vielleicht 1, 2, 3 Jahren.
Ist Kendrick dein fave US-Rapper? All time?
Top 3 auf jeden Fall. Also, es ist Drizzy, wird man wahrscheinlich niemals von Platz 1.
Drizzy, Ye und Kendrick?
Drizzy, Ye und Kendrick sind die 3, ja.
Okay.
Und Weezy muss ich erwähnen, so diskografiemäßig vielleicht nicht mehr, aber trotzdem unglaublicher Rapper.
Flori, mein Lieber, Bros, danke für diesen ausführlichen Talk zu Kendrick.
Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich freue mich immer wieder, wenn ich hier sein darf und meinen Senf so ein bisschen dazugebe.
Safe, nein, das macht auch Box interessant, auch deine Perspektive zu hören. Ich finde, bei so einem Album kann man auch Stan sein, so, alles gut, hat mir sehr gut gefallen, ich bin zufrieden.
Ich hoffe, es ist nicht so doll rausgekommen, Freunde, also falls ja, dann müsst ihr mir Feedback geben.
Na, alles gut. Es bestätigt sich ja auch, was ich schon mal gesagt hatte, ich glaube, das ist, oder ich meine, steht schon fest, ist ein extrem gutes Jahr für US-Rap.
Oh ja, oh ja.
Ist ein extrem gutes Jahr für US-Rap, wir werden sehr verwöhnt dafür, Frankreich und Deutschland
müssen noch so ein bisschen nachziehen.
So schwach wie noch nie bisher, habe ich das Gefühl.
Aber US-Rap sind wir dieses Jahr verwöhnt.
Also US-Rap werden wir extremst verwöhnt. Wir, ich hoffe, Projekte, das geht bekommen. Auch so weiter. So,
ja. Ne?
Und wenn dann Nav releasen sollte, ist dann,
ist das Jahr
ist die Conversation
rund.
Über das Album des Jahres vorbei.
Dann brauchen wir nicht mehr diskutieren.
Alles klar, Freunde, wir hören uns bald wieder. Das war Folge 62 von Vibe mit Vizzy. Peace out.
Goodbye.